Komm, Digga, leg los. Fahr ab.
Herzlich willkommen zur großen 600-Gala des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch die Serie Skylines. Und mit mir hier am Mikrofon, das ist Claudia Nördinger.
Hallo.
Für die Beats verantwortlich Robert Krüger.
Frankfurt.
Und die Drogen vertickt Christoph Perl.
Yo, 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 yo! Und ich hoffe, Stefan Giesbert haut sich nicht mit einem Hammer auf die Hand.
Yo, Mann!
Alter,
Digga.
Gleich.
Yeah.
Wir sind
so schlechte Rapper.
Wir sind einfach so unfassbar uncool.
Ja, weil wir einen schlechten Producer haben.
Übrigens, im Hintergrund hört ihr auch Baby Nördinger, dass ich gerade warm schreit.
Styles rausrappt.
Der gerade irgendwie an seinem Style arbeitet.
Ja, insofern, wir geben mal dem Vater des Kindes ein paar Minuten, ansonsten muss ich mich leider verabschieden und die Sache in die Hand nehmen. Ja.
Muss ein paar Skills droppen.
Genau.
Ich habe so keine Ahnung.
Wieso willst du deine Skills droppen? Dann hast du sie ja nicht mehr.
Oh nein, jetzt bin ich auch noch rausgeflogen. Nein, ich bin noch drin. Bin ich noch drin?
Du bist noch drin?
Ja,
du bist
yeah, ich bin noch drin.
Ja.
So, Folge 600.
Living on the edge. Schon zum Anfang geht alles schief, was schief gehen kann.
Es läuft super. Wir sind ja auch nur eine Stunde drüber, gell?
Ja.
Die große Folge Geburtstagsskala 600, ja. Geht los. Mach mit mal. Technischen Schwierigkeiten und rettenden Babys. Da haben wir doch alles aufgefahren, oder? Was man so.
Ja, was haben wir eigentlich gesehen? Was besprechen wir eigentlich?
Wir haben die Serie Skylines gesehen, die jetzt gerade ganz neu auf Netflix gedroppt ist.
Und ich habe das Gefühl, in jeder verdammten Zeitung und Postille irgendwie besprochen wurde, auf Spiegel Online, Riesenartikel und so. Überall kriegt man Skylines
halt
um die Ohren gehauen.
Deutsches. Ja. Ja, ich hab dann gleich in meinem britischen Filmclub, habe ich gesagt, ihr schaut doch jetzt hoffentlich alle Skylines. Und dann haben die gefragt, ist das gut? Ich so, keine Ahnung, aber spielt in Frankfurt, aber es sieht jetzt, aber dazu kommen wir.
Keine Ahnung, aber es hat einen krassen Beat.
Und da ist Haffi drin.
Ich weiß jetzt nicht so, wie die Briten so zu deutschem Hip-Hop stehen insofern.
Ja, zu Azad stehen.
Ja, und vor allen Dingen, also ich hatte ja schon als Deutscher Schwierigkeiten, die zu verstehen. Wie geht das denen dann erst?
Also Schwierigkeiten, ja gut, ja. Ach nee, gedubbt hören die sie nicht. Ja, du hast recht, ich habe irgendwann die Untertitel angeschaltet, weil es mir zu blöd war, dieses scheiß Genuschel. Aber jetzt sind wir ja schon in der Besprechung. Um was ging's denn eigentlich? Bob.
Ich habe nur die Versprechungen gelesen.
Ich muss mal zusammenfassen.
Wie, ich muss zusammenfassen?
Du musst zusammenfassen, ja.
Also es spielt in der Rap-Szene, Musikproduzenten-Szene in Frankfurt, in einer fiktiven, aber ist schon angelehnt an Rödelheim und so weiter. Und ich weiß nicht, was da noch alles gibt.
Nee, ich glaube eher tatsächlich das Haftbefehl, mehr oder weniger die Vorlage.
Ja, und Azad und so, gell?
Das weiß ich nicht, ob Azad da reingehört.
Und es ist einerseits so eine Geschichte von einem jungen Producer, also das ist einer, der die Beats macht für die Rapper und so seine Karriere bei diesem Label. Und andererseits ist es ein Krimi, weil dieses Label beziehungsweise die Verwandtschaft von denen auch in der organisierten Kriminalität zu Hause ist. Und das ist so ein bisschen verwoben miteinander. Wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, auch aus der Perspektive von einer Polizistin und die so verschiedene Informanten hat und und dann eben das Label. Geht ums Musikmachen und ums Drogenverticken. Ja.
Und so ein bisschen um das Oben und Unten und wie die sich entgegenkommen und berühren in Frankfurt. Ich das richtig verstanden habe in den Besprechungen. So das Kokain oben in den Bankentürmen und unten im Keller und so weiter.
Ja. Och, ja, aber gar nicht mal so, finde ich. Also.
Also, ja, wenn man es sehr verkopft betrachtet. Ich habe den,
das ja, glaube ich, da muss man schon sehr
verkopft. Ich habe nur so Postillenbesprechungen gelesen, die machen es natürlich genauso.
Ich hab's, also so, da muss man es wirklich absurd verkopft betrachten, weil eigentlich geht es darum nicht.
Man muss, also, ich hatte eben diesen Spiegelartikel gelesen und habe dann angefangen zu schauen und hatte das eben im Hinterkopf so, ja, man sieht oben das und unten das und gleichzeitig und so, boah, ja, das ist schon ganz schön irgendwie gewollt, wenn man das so sehen möchte, weil so richtig miteinander zu tun haben eben die Welten gar nicht. Wie das da dargestellt wird oder wie getan wird, dass es sei.
Ja, und diese Bankerwelt, wird die wirklich groß gezeigt? Also ich kann mich da kaum dran erinnern. Also nicht so, dass es irgendwie eine Rolle gespielt hätte.
Ja.
Ja, es sind halt Drogenkonsumenten, ja, toll, aber.
Ja, aber auch noch nicht mal so zentral, also.
Nee, überhaupt nicht.
Der einzige Banker, der auftaucht, ist der Vater da.
Ja, genau.
Und, ja.
Ja, klar, insofern ist es irgendwie mit der Bankerwelt verwoben, aber es ist eigentlich auch egal. Also dieses oben unten, das habe ich nicht gesehen.
Naja, ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass eben so Skylines, das Gesicht der Stadt, ist das eine Ding, aber dann die Serie macht quasi das anderes. The Dark Underbelly oder sowas.
Ja, vielleicht.
So könnte man das sehen, aber naja.
Ja gut, es geht halt ja auch eben um dieses Label, was eben aus einer Umgebung der organisierten Kriminalität hervorgegangen ist, auch mit Geld von denen, und was ich aber eben davon dachte, befreit zu haben, weil jetzt sind sie halt musikalisch erfolgreich und haben halt mit den ihren schmutzigen Brüdern nicht mehr so viel zu tun, und die kommen dann aber plötzlich wieder und machen ihnen bewusst, dass sie mit denen eben doch was zu tun haben. Ja, ist dann eben dieses, man spielt Gangster in der, oder man lebt dieses Gangster-Image, weil es halt erfolgreich ist in der Musik, ist aber eigentlich eben von dem, wie man lebt, ein ganz normaler Spießer, und dann holt einen ein, dass man eigentlich doch ein Gangster ist.
Also irgendwie jemand so. Bushido gesagt, oder habe ich das gerade nur in meinem Kopf gehört?
Ja, yeah. Ist total Bushido, klar. Ja, wenn nur mit dem Unterschied, dass Bushido eben nicht aus der Gangster-Szene ursprünglich kommt, sondern eben aus der Vorstadt. Und das ist bei denen eben nicht so. Die haben sich befreit von ihrer Vergangenheit.
Ja, aber es geht ja eben immer auch um das, dass du nicht nur, also das eine Sache ist quasi, klar, worüber du rappst und so, und wo du persönlich herkommst, aber dann eben auch, wer dich unterstützt hat und wer sich sozusagen vielleicht die Hände dreckig gemacht hat, auch wenn du das nicht musstest. Insofern,
ja, klar,
dann eben doch wieder, dann eben doch wieder Bushido. Ja,
ja, klar.
Okay, also wenn jetzt zusammenfassend lässt sich sagen, du kriegst den Rapper aus Offenbach, aber das Offenbach nicht aus dem Rapper, ja?
Sehr schön. My fair lady. Ja, ja, genau. So ist es. Also,
ja, was ich jetzt noch nicht von euch erfahren habe, ist, ob ich das jetzt gucken muss, oder?
Ob uns das gefallen hat, genau. Wir haben eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir das fanden. Also ich fand das grundsätzlich gut, und zwar zunehmend gut.
Ja, ich fand, es wurde immer besser irgendwie.
Ab wann fandet ihr es denn zunehmend gut? Weil ich habe ja nur eine Folge gesehen bisher.
Ich fand es konstant zunehmend gut, aber so ab der Hälfte spätestens hat es richtig Fahrt aufgenommen, fand ich.
Okay.
Also, wenn es dann halt ein Krimi wird.
Genau.
Und
wo die Familie von der blöden Polizistin nicht mehr so rumnervt.
Ja, der hat ein bisschen genervt, die Familiengeschichte.
Da war ich ja kurz davor auszuschalten.
Allerdings die Familiengeschichte von dem Khalifa, also von dem einen, also von dem haupterfolgreichen Rapper im Endeffekt, der auch Geschäftsführer ist von oder auch einer der beiden Geschäftsführer ist, und sein Bruder, der eben ein Gangster ist, von diesem tollen Schauspieler, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe,
Erdal
Y, genau, den man als Gegenspieler von Til Schweiger in den Til Schweiger Tatorten kennt, und wahrscheinlich aus allen möglichen anderen auch noch, toller Schauspieler. Diese Familiengeschichte fand ich interessant und auch gut. Also grundsätzlich war ich nicht gegen Familiengeschichten. Und nee. Auch von dem Produzenten und seiner Schwester und gemeinsamen Vater. Das war eine interessante Konstellation, aber also die Polizistin hat mich auch genervt.
Ja. Ja, die Geschichte ist halt irgendwie nicht rund und quengelig und noch eins drauf und noch mal schwierig gemacht und
Ja, nicht glaubhaft irgendwie so. Also finde ich jetzt.
Vielleicht
also ich muss halt zugeben, dass dieses mit dem Krimi, das ist halt dann überhaupt nicht mein Genre. Ne? Also deswegen, ich habe so frohen Mutes angefangen, dann habe ich erst noch so ein bisschen über die Klischees amüsiert und dann lässt es mich einfach so genretechnisch ziemlich auf der Strecke. Deswegen weiß ich nicht so, bin ich nicht so sicher, ob ich es weiterschauen will.
Okay, wenn du natürlich mehr auf, wenn nicht Hip-Hop gehofft hast. Ja, es ist schon eher ein
Krimi.
Ja, ich habe auf jeden Fall mehr auf Hip-Hop gehofft.
Also das kommt schon auch noch. Also da finde ich auch eine wunderschöne Szene, nicht mal, sondern ein Strang. Er kriegt dann, also er, dieser junge Produzent, der eben bei Skyline anfängt.
Der den wunderbaren Spitznamen Gin trägt.
Genau. Der bekommt dann eine Musikerin, die eigentlich ein Gangster ist, und aus der soll er was machen. Und das ist so irgendwie die, man hat so das Gefühl, die Feuertaufe. Und die ist halt oberschlecht, ja. Also die rappt immer mit einer unglaublichen Aggressivität und schnell und Offbeat. Und
ja, die Offbeat kann.
Das ist furchtbar. Und er verzweifelt halt daran, weil er kriegt das halt nicht hin, gell? Und er muss sie dann zum Teil begleiten auf irgendwelchen, wo sie Schutzgeld erpresst und so und Leute zusammenschlägt. Und der ist da völlig so, wo bin ich da reingeraten? Und dann ist er wieder mit ihr im Studio. Und diese Geschichte, wie er es dann schafft, aus ihr eine echte Musikerin zu machen, die finde ich wirklich berührend und schön.
Ja.
Und da dachte ich dann, oh, kommt jetzt eine Liebesgeschichte zwischen den beiden? Und dann kommt aber wieder ein neuer Bruch, der auch ordentlich in die Fresse ist und der auch dann im Nachhinein Spaß macht, wo ich mir denke, ja, cool, dass ihr da jetzt nicht eine platte Romeo und Julia Geschichte erzählt habt, die man da hätte erzählen können. Also, ja, hat mir echt gut gefallen.
Trotzdem habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich hätte gern mehr Musik machen gesehen.
Ja, ich auch.
Also, wie sich so ein Track entwickelt, auch gerade wie er diesen Track mit ihr bastelt, das ist total cool, aber das hätte man ja auch noch mit einem anderen Stück und vielleicht einem anderen oder eher auch noch als Produzent oder noch ein anderer Produzent oder sein ehemaliger Typi da hätte vielleicht einen anderen
Tonic.
Tonic, genau, und Gin und Tonic, verstehe. Ja. Und der hätte ja auch einen Produzenten finden können und mit dem irgendwas machen können.
Hat er doch.
Ja, aber das hätte man auch erzählen können, weißt du, wie die dann Beats entwickeln. Also auch da hätte man natürlich den Rap, den man am Anfang schon kennt, dann eben von einem neuen Produzenten gut machen können.
Ich weiß nicht, ob der. Ja gut, aber über den sollte ja im Endeffekt gezeigt werden, dass der es halt nicht bringt. Und deswegen wurde der dann auch nicht auserzählt, weil der ist halt auf der Strecke geblieben.
Ja.
Also diese Produktion dieser Beats, das war auch was mir völlig neu war. Wahrscheinlich, weil ich einfach keinen Dunst habe, aber diese wie der das macht mit diesem, ich weiß nicht den Namen von diesem Gerät, mit diesen blinkenden Tasten drauf. Weiß das einer von euch?
MK2 Nein. irgendwas.
Hm?
Ist so ein, was meinst du, so ein Ding, wo man so Sachen loopen kann, so ein Sequencer oder sowas?
Ja, das ist sowas, im Endeffekt sind das so ein Panel mit 3x4, glaube ich, Tasten, die in wilden Neonfarben leuchten und die man umschalten kann, dann haben sie eine andere Farbe. Und dann sind die anders belegt und dann kannst du darauf, wie auf so einem elektronischen Drumpad, kannst du darauf rumhacken und dann kommen halt die Töne raus. Kennt das einer von euch?
Ich glaube, das ist
Controller, also MIDI-Controller oder sowas.
Also ich habe lustigerweise, habe ich die Tage, jetzt vor ein paar Tagen war ich in einem Lokal und da gab es eine Kinderecke und da war so ein Kind, so vielleicht 8-Jähriger oder so. Und der hat auf seinem Handy genau so eine Optik von so einem Ding und hat da dann auch Lärm gemacht damit, was mich ziemlich genervt hat. Also es scheint irgendwas ganz Übliches zu sein bei Rappern, aber ich kannte es bisher nicht.
Ich glaube, ich habe es bei Thomann gerade gefunden, was die da benutzt haben.
Ah, und wie heißt das?
Prosonus Atom. Aber ich glaube nicht, weil das kostet halt nur. Obwohl, das ist das, was der rumgeschleppt hat.
Ja, genau.
Kostet 140 Euro. Ist nicht so teuer. Ich habe es mal in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet.
Ja. Sehr gut.
Können wir vielleicht einen Artikel irgendwie verlinken?
Ich dachte, der Satz geht weiter mit. Ich hab's mal bestellt.
Ja, genau.
Ich habe doch gerade erst eine Uke gekauft. Ich kann jetzt nicht schon wieder andere Musik.
Genau, und wie man damit eben, wie das, was da dahinter steckt, was das ist und so, das hätte mich noch mehr interessiert. Aber das wurde so benutzt, als wäre das so, weißt du, als wäre das eine Geige, so ein Instrument, was jeder kennt, ja.
Tja, aber vielleicht sind wir einfach nur zu alt.
Ja,
vielleicht ist
es bei der jüngeren Generation. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt.
Allerdings muss man sagen, so alt, dass jetzt quasi alles, was unser Alter und älter ist, überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt als Zuschauer, sind wir natürlich dann auch wieder nicht. Insofern könnte man schon mal klären, aber nein.
Also ich hatte so ein Gerät noch nie gesehen und es schien so, es wurde halt so benutzt, so, ja, das kennt eh jeder, ja, brauchen wir nicht erklären. Okay.
So wie quasi unsere Eltern irgendwie ein weiß nicht, MP3-Player sehen würden und denken würden, hä, was?
Wieso kommt denn da?
Wo ist denn die CD? Wo geht denn die CD rein?
Ja, dann machst du
oder Smartphone, Eltern, als die Dinger neu waren.
Was unsere Eltern dümmer als, also so dumm sind unsere Eltern nicht, wie wir diesem Gerät gegenüber.
Nein, das stimmt. Hm.
Ja, also ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt. Das ist tatsächlich nur ein ziemlich dummer USB-Controller. Also das sind einfach nur Knöpfe.
Und da kommt ein Geräusch.
Ja, das kommt dann aus dem Computer. Also der Knopf sagt dem Computer eigentlich nur, der hat den Knopf gedrückt. Und dann muss der Computer mit Software irgendwas dahinter tun.
Genau, aber die hacken da immer drauf rum, im Takt dann irgendwie, gell?
Ja.
Und
ja, du kannst dir dann halt Samples und so ein Kram auf die Knöpfe legen und kannst sie halt mehrfach belegen und so und dann hast du da quasi ein Instrument erschaffen aus dieser Matrix aus Knöpfen, aber das Teil selbst ist relativ dumm. Es gibt die Dinger dann so ähnlich noch, wenn du dir mal auf YouTube zum Beispiel Jamie Watts reinziehst. Heißt das so? Nee. Ich muss gerade gucken, ob der so heißt, aber egal. Jedenfalls so Geräte, die auf so Knöpfe dann auch was aufnehmen können, was du live quasi in das Gerät reinsprichst und dann kannst du das wieder abspielen oder loopen oder verzerren so und dann
das kennt man auch,
hat das Gerät selbst noch irgendeine Art von Funktionalität, die über das hinausgeht. Und deshalb ist das Teil, was Stefan rausgesucht hat, auch so billig, weil das halt einfach nur ein Knopfpad ist.
Aha. Du willst also sagen, ich habe den billigen Scheiß rausgesucht. Ist ja okay.
Nö, du hast halt was rausgesucht, was einen bestimmten Anwendungszweck erfüllt und vielleicht ist anderes halt, kann halt anderes. Ja. Der heißt nicht Jamie Watts, ich muss googeln, wie der Typ heißt, den ich meine.
Lass uns doch mal drüber reden, warum wir diese Serie ausgewählt haben für diese Folge.
Ja, das möchte ich jetzt auch wissen.
Schweigen im Walde. Hä? Das Schweigen im Walde. Ja, wegen des Frankfurt-Bezugs. Wir dachten uns, zur 600 brauchen wir irgendwas, was irgendwie mit uns in Verbindung steht.
Und dann nimmst du was mit Rap. Nee.
Genau, nehme ich was mit Rap. Nee, mit Frankfurt. Und das muss ich sagen, schafft die Serie, wenn sie auch einiges zu stark überspitzt, meiner Meinung nach, schafft sie ziemlich gut. Es fühlt sich ziemlich nach Frankfurt an.
Ja. Also in vielen Gegenden.
Es macht auch Spaß. Also genau, man die sitzen irgendwie am Main auf einer Bank und man denkt sich, ja, da habe ich vielleicht auch schon gesessen.
Da bin ich beim Triathlon schon vorbeigelaufen, das war
ich. Ja, genau. Ja, finde ich sehr cool.
Das ist wirklich schön. Ja, aber auch andere Orte, natürlich fahren sie dann irgendwie durch den Tunnel und dann kommen sie wieder an einer ganz anderen Ecke der Stadt raus. Ja, geschenkt. Aber eben, dass man so Sachen einfach sieht, die man kennt, die man auch manchmal nur so im Hintergrund sieht und so, warte mal, das ist doch das Gebäude, wenn ich von der Bristol Bar zurück zum Bahnhof laufe, dann komme ich doch da vorbei und so. Da sind so viele Stellen, die einem so bekannt vorkommen. Und das sieht auch einfach toll aus. Also sie haben es schön. Das
sieht super aus, ja. Diese Aussicht, die da haben oben von ihrem Studio, ist echt der Hammer.
Ich glaube, auf dem Balkon, das Studio hat doch auch noch so einen Balkon.
Ja, genau.
Das, meine ich, ist ein anderes Gebäude eventuell, weil die Aussicht ein bisschen anders ist. Aber ich habe auch auf so einem Balkon mal, der fast an der gleichen Stelle war, mal einen Grillkurs gemacht bei der Genussakademie. Das war wirklich fast die gleiche Sicht. Du stehst auch so kurz vor den Hochhäusern und guckst so hoch. Mhm. Das kam mir so bekannt. So, das Geländer war ähnlich. Natürlich wird es irgendwie Standardgeländer geben, aber das kam mir sehr lustig. So, hier hast du schon mal gegrillt. Und jetzt sind da die Gangster. Das ist ja auch seltsam. Ja.
Allerdings, was ich, ja, hier hat es jetzt gepasst. Aber was ich komisch finde, ist, dass halt Frankfurt immer so als, ja, es wird halt wie Bronx dargestellt, gell?
Ja,
also
ja, ja.
Es ist immer so, was die Polizistin auch thematisiert, warum sie Polizistin geworden ist, damit sie endlich keine Angst mehr haben muss um ihre Familie und sie ist mit der Angst aufgewachsen, bla bla bla. Da musst du ja an dich denken, Claudia, weil du hast ja wirklich in einer der übelsten Gegenden in Frankfurt gelebt.
Ja.
Ja, ist doch so, oder?
Und hab nie Angst gehabt und war als
ja, genau.
junge Frau alleine unterwegs dort. Ja.
Ja, genau. Und die tut halt so, als hätte man jeden Tag Angst davor, am helllichten Tag, bis die Kinder von der Schule zurück sind, weil wenn die draußen auf der Straße sind in Frankfurt, dann sind die ja immer ultra gefährdet.
Ja, ja, ja.
Und dieses Gefühl ist halt Quatsch, das hat halt kein Frankfurter.
Aber das finde ich hat also, Frankfurt im Fernsehen häufig. Also ja. Frankfurt wird irgendwie meistens so verwendet. Ist auch immer so, wenn dann irgendwie irgendeine Streife durchs Bahnhofsviertel fährt, dann denkst du, oh, Frankfurt, der Moloch, wo irgendwie riesiges Rotlichtviertel, dann fahren die einmal um den Block und dann denkst du, okay, da ist aber dann auch ein Schluss, mehr kommt ja nicht. Dann triffst du ja nur noch Banker. Aber
ja, und nein, auch die dieses Bahn Rotlichtviertel ist halt sowas von harmlos.
Ja, das
ist
ja
halt,
genau. Also weißt du, Also das gibt Frankfurt einfach nicht her, aber das ist einfach das ist die Stelle, die wir in der deutschen Fernsehlandschaft innehaben.
Ja.
Das ist
frage ich mich, ob das inwieweit ich das auf amerikanische Filme übertragen kann, weil da werden ja auch viele Städte so dargestellt.
Ja.
Und da frage ich mich, aber gut, die haben andere Schusswaffengesetze, gell? Das ist halt also denen nehme ich das ab, ich glaube,
dass... Ja, aber es ist nicht nur...
Aber kann... Also mir wurde zum Beispiel, als wir in Miami waren, wurde uns auch gesagt, dass in manchen Gegenden dürfen wir auf keinen Fall sein und so, gell? Ja. Haben wir natürlich auch nicht gemacht, weil es halt ultra gefährlich, man wird sofort ausgeraubt und umgebracht und weiß der Teufel was, ja? Also man darf nicht mal mit dem Auto da stehen bleiben. Das weiß ich halt auch nicht, inwieweit das dann auch die Wahrheit widerspiegelt. Vielleicht ist das auch ähnlich Legenden.
Also ich glaube, dass das schon die Wahrheit widerspiegelt, weil ich immer meine Erfahrungen mit Frankfurt und mit Glasgow vergleiche. Und in Glasgow ist es auf jeden Fall so, auch am helllichten Tag, wenn du dich in bestimmten Vierteln bewegst, ist dir bewusst, dass du sehr, sehr viel unsicherer bist als in Frankfurt. Und es gab da eben auch Gegenden der Stadt, wo ich nicht alleine hingegangen wäre und sowas. Und das kenne ich hier überhaupt nicht. Also
ich war einmal in Glasgow, als ich dich da besucht habe, war ich ja eben so in der Dämmerung abends auf Necropolis oben. Und sobald die Dämmerung begann, wird es da richtig ungemütlich oben. Und weil da eben dann wirklich marodierende Banden unterwegs waren, wo du wusstest, den willst du um keinen Preis begegnen. Also dass die eben nicht nur zum Spaß da oben waren, sondern also da warst du halt wirklich gefährdet. Und das kenne ich halt aus Frankfurt nicht.
Ja.
Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt gerne irgendwie in der Elbestraße oder so nachts noch rumhänge. Also.
Nee.
Ja, aber guck mal, die Claudia hat im Gallus gewohnt, ja? Also.
Ja, weil, also ich meine, ich sehe es schon auch so wie der Bob, wenn ich da irgendwie nachts durchgehe, dann gehe ich zügig durch oder so. Und
Ja, klar.
Ich meine, Kaiserstraße, Münchner Straße und so, das gentrifiziert gerade wie bekloppt drauf los. Aber nebendran, Moselstraße, Elbestraße, das sind noch, du kannst durchaus, wenn du mal zwei Straßen weiter nach links gehst, wo nicht die teuren Bars, die teuren Restaurants sind, dann ist die offene Drogenszene da immer noch auf der Straße und
irgendwie
komische Leute drumherum.
Ja, aber das ist ein total, also eigentlich ist es doch ein total subjektives Unsicherheitsgefühl. Ich teile das zwar, aber letztendlich ist es so, dass die nichts von einem wollen. Das ist so, man geht da durch und da sitzen halt unangenehmerweise ausgebrannte Typen rum und sowas. Aber
okay, aber dann würde ich auch sagen, dass man nicht aus unserer Position von, gut, du hast im Gallus gewohnt, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich nicht gewohnt, aber ich würde jetzt auch nicht mehr anmaßend für keine Ahnung, jemanden zu sprechen, der Teil einer ärmeren Bevölkerungsschicht irgendwo in Miet oder in irgendwo ist und dort die Kids Angst um die Kids hat, wenn sie nach Hause kommen, weil keine Ahnung, weil da alle
gelangweilt und doof drauf. Ich habe eine Freundin aus Studienzeiten und die kommt aus so einer aus so einem, wie nennt man das, Kosmos, Mikrokosmos Umgebung.
Ja, whatever.
Genau, whatever, auch mit Migrationshintergrund selbst. Und die ist von ihrer Jugend oder von ihrer Kindheit, ist die in irgendeiner Weise traumatisiert. aber überhaupt nicht, was dieses Thema irgendwie Gewalt und Angst haben angeht, sondern deren ganz großes Thema ist das Oben und Unten. Eben dieses, ich bin aufgewachsen in der Gewissheit oder die Gewissheit wurde mir eingeredet, dass ich eh nie eine Chance haben würde, weil ich eben von hier komme und das bin, was ich bin. Und obwohl sie ja genauso Geologin ist wie ich oder Geologe ist wie ich, trägt sie das immer noch mit sich rum. Ja, das ist das große Thema, was sie hat, weil sie aus dieser Situation kommt und nicht, dass sie immer Angst hatte.
Ja gut, aber das kannst du nicht verallgemeinern. Also ich würde das
nee, natürlich
nicht Frankfurter Familien absprechen, dass es solche Situationen hier gibt in der Stadt. Ja,
ich kenne halt noch keine.
Ja. Also ich höre mir dann halt, ein Kumpel von mir ist Lehrer hier in Frankfurt an der Schule, ganz hier in der Nähe, wo ich wohne. Und der erzählt mir dann halt so Stories wie, dieser eine Typ, den sie da neulich aus Syrien zurückgeholt haben, der sich im IS anschließen wollte, war in meiner Parallel, also der war in einer von seinen, in der Schule, auf seiner Altersstufe, wo er unterrichtet. Und da denke ich mir dann auch so, okay, alles klar, ich möchte deinen Job nicht haben.
Ja gut, aber da darf man sich auch nichts vormachen, das ist halt, Lehrer sind da sozusagen an der Front von einigem, die begegnen, wo du denkst, wenn ich auf der Straße rumstehe, begegne ich dem so natürlich nicht oder wenn ich ihm begegne, wird mir nicht auffallen, dass er besorgniserregend ist und das geht einem Lehrer halt anders, das ist so. Also dafür musst du noch nicht mal irgendwie unbedingt in irgendwelche Problemviertel gehen oder so, die Chance, so einem Kandidaten zu begegnen, die hast du als Lehrer einfach. Und eben dann auch vollumfänglich mitzubekommen, was da so passiert und so.
Also ist doch unserem Bruder in Aschaffenburg auch passiert, ja. Dass er eben, weil er ein ruhiger, guter Schüler war, wurde ihm halt so ein Problemfall neben ihn gesetzt. Und der war halt auch, also wenn man den sich halt mal so angeschaut, der war halt auch nicht ganz harmlos, gell? Wo unser Bruder halt auch erstmal so dachte, so, muss er da jetzt Angst haben oder so? Hat dann eben auch mit der Zeit haben die dann sich auch irgendwie aneinander angenähert und hat eben gemerkt, dass er auch nur mit Wasser kocht im Endeffekt. Aber ja, das gibt's überall. Da brauchst du nicht, also es ist jetzt nicht so ein Frankfurt-Eigenheit. Gibt's halt, ja, Arschlöcher gibt's halt überall, gell?
Okay, wir sind zu Unrecht Ghetto und möchten diesen Ruf bitte behalten, weil das ist cool. Nee,
genau. Also ich würde sagen, wir haben nicht so richtig Ghetto, aber ist doch nett, dass wir so tun können und
ja, genau, es reicht dafür. Ja.
Ja, ich dieser Flughafen mit seiner Kriminalstatistik spielt uns da immer wieder in die Karten. Das ist
das stimmt, ja.
Ich habe neulich Bad Banks mal wieder geschaut, haben wir ja schon besprochen, vor so und so viel Folgen, was ja auch sehr in Frankfurt spielt und auch Frankfurt zeigt und so, also da ja eben eher diese Banker- beziehungsweise Investmentbanker-Szene. So eine Miniserie ist jetzt auch bei Netflix. Und da wird Frankfurt ganz seltsam dargestellt. Eben einmal diese, wie gesagt, diese Banker-Szene und dann so Riot-mäßig. Also
naja, damit waren wir doch groß in der Presse, als EZB-Demonstrationen waren.
Ja, genau. Aber das ist halt auch was Frankfurt halt gar nicht ausmacht und selbst was diese Krise damals gar nicht ausgemacht hat. Also ja, gab so ein bisschen Demonstrationen, wo vielleicht auch mal, was weiß ich, wo es auch zu Gewalt kam, aber das waren halt keine Riots, wo du
Da sind schon Polizeiautos ausgebrannt, also so ganz harmlos war es nicht.
Ja, ja, ja. Stimmt.
Ja, aber also als würde der Bürgerkrieg gerade losbrechen, ja, weil unser Bankensystem kollabiert jetzt und deswegen bricht jetzt die öffentliche Ordnung zusammen. Und also ganz sowas ja auch nicht, gell? Also da war halt in einer Straße mal eben Straßenschlacht, okay.
Ja, und ich meine, es war schon ein bisschen mehr als das, aber es war halt wirklich dieser eine Tag und schon so relativ contained, wenn man so will.
Ja, an der Brücke nicht, bei der EZB und dann noch zur Polizeistation da an den Konzi oder.
Genau, und wenn man nicht da war, hat man es halt nicht mitgekriegt.
Ja, wenn du drei Straßen weiter, wenn du oben am Gericht gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich schon nicht mehr gemerkt.
Also. Nee, das stimmt nicht. Also ich saß an dem Tag mit dem Baby im Güntersburgpark und da hat man eben deswegen das auf jeden Fall mitbekommen, weil halt den ganzen Tag Hubschrauber über der Stadt waren und man eben, ja, also die Stadt klang eben so, wie sie klingt, wenn die ganze Zeit Hubschrauber kreisen und sowas. Und hatte man schon in der ganzen Stadt so ein Gefühl von, oh, okay, irgendwas passiert hier, was nicht normal ist. Aber es war halt der Tag und dann war es vorbei.
Ja. Könnte auch Triathlon sein.
genau. Naja, bisschen anders, aber
ja. Ja, da ist auch mal alles voller Hubschrauber, das nervt wie die Hölle. Auch Frankfurt-Marathon, dasselbe.
Ja, genau.
Das ist viel schlimmer, weil dann noch die ganzen Straßen gesperrt sind.
Ist alles dicht, ja, so. Da kommt man nicht mehr raus und rein, oh, voll nervig.
Ja.
Gut.
Ja, also wir hatten fest, ich fand das gut. Stefan, du fandest das auch gut, oder?
Ich fand es auch immer besser. Ich fand vor allen Dingen, dass es toll aussah. Mich hat halt die eine Geschichte, wie eben beschrieben, mit der Polizistin etwas genervt. Aber ja, sonst fand ich es auch richtig gut. Und es wurde immer besser hinten raus.
Okay, aber für mich jetzt als jemand, der gerne Hip-Hop mag, aber diese ganzen jetzt populären, sie haben sich selber mal als Kanak-Rap-Szene bezeichnet, ich weiß nicht, ob sie das alle unterschreiben würden, aber ich habe Vertreter gehört, die sich so nennen, die kann ich gar nicht leiden, diese neue Art deutschen Hip-Hops, der von sowas wie Haftbefehl repräsentiert wird. Kann ich das trotzdem gucken? Weil normalerweise, wenn ich die sehe oder Interviews mit denen sehe oder Musik von denen hören muss, rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das ist nicht
ja,
die
dann,
Hip-Hop, die ich gern mag.
Dann kannst du es nicht schauen. Also, okay. Weil die leben halt dieses Image schon auch sehr stark und die sind authentisch. Und bis dahin, was ich am Anfang angedeutet habe, dass die halt nuscheln wie der Teufel. Also
das ist echt fies.
Ich habe tatsächlich bis zur letzten Folge, Anfang letzte Folge, habe ich dann gesagt, ey, scheiß drauf, ich mache jetzt die Untertitel an, weil bis dahin habe ich zum Teil immer wieder zurückgespult. Was haben die jetzt gesagt? Und habe ich eben mal kurz die Untertitel angemacht, weil ich es einfach nicht verstanden habe, weil die reden dann ja zum Teil auch Türkisch oder Kurdisch zum Teil auch, also alles Mögliche halt. Und das wird dann untertitelt und dann verstehe ich was nicht, wo ich denke so, haben sie es jetzt vielleicht nicht untertitelt, weil sie es nicht so wichtig fanden oder hätte ich es verstehen müssen oder, oh, total nervig. Und naja, irgendwann habe ich dann eben mit Untertiteln geschaut.
Ich habe nach 10 Minuten die Untertitel angemacht. Ja, mein Gott. Also ich gucke ja die englischen Sachen auch alle mit Untertitel, deswegen, ob die da jetzt da sind oder nicht, dann kann man immer mal hingucken. Was ich schön fand, wie sie die ganze Zeit noch türkische oder kurdische oder weiß ich nicht.
Oder albanische
Wörter oder
aramäisch, ich weiß auch nicht.
Wörter in ihren Sprachfluss haben einfließen lassen. Also so dieses Alter am Schluss von einem Satz war dann halt ein, oh Gott, Muruk oder, und auch,
ich weiß.
Es klang immer so ausgesprochen als, oder betont als, wie ich mir vorstelle, dass es ein Muttersprachler sprechen wird.
Ja, so arabische Floskeln haben sie ja auch dran gehängt.
Ja, genau.
Ja.
Das fand ich total schön. Also, klang total gut.
Also jetzt nicht dieses Inshallah, aber sowas in der Art. Ja. Also ich gebe dem 8,5 Punkte. Ich fand das gut.
Da schließe ich mich an, ja.
Okay. Dann Droge der Wahl. Was gibt's zur Feier der 600 bei euch?
Endlich.
Meine Eiswürfel sind schon nur noch ein müder Schatten ihrer selbst.
Ja, bei mir auch. Es ist irgendwie.
Die Leute, die unserem Instagram-Account folgen, wissen, was ich trinke. Ich trinke
Dill. Unsere Instagram-Stories-Folgen wissen auch, was ich trinke, aber du zuerst.
Ah, okay, ich nicht. Ich folge offensichtlich nicht unseren Stories, deswegen weiß ich es nicht, was du trinkst. Was trinkst du?
Ja, ich wollte dir den Vortritt lassen, du hast angefangen.
Ja, Dill Aquavit von Aalborg.
Oh, Aquavit schon wieder, okay.
Du
das ist gut. Ja, ich habe gerade erst kürzlich eure Dunkler Turm-Folge gehört, wo du darüber berichtet hast, wie es dir nach dem einen Mal Aquavit am Morgen ging und dass du dann mit dem Fahrrad zur Arbeit musstest. Das klingelt mir noch in den Ohren, die Folge habe ich vorhin auf der Heimfahrt zu Ende gehört.
Aber das ist doch schon 20 Folgen her oder so.
Da ist irgendwo Anfang August, ja. Aber das ist jetzt für mich halt gerade präsent und dann denke ich mir so, oh, Christoph trinkt Aquavit, Vorsicht, Vorsicht.
Da war ich wirklich hart betrunken noch am nächsten Tag, ja. Das stimmt.
Bei mir gibt's
was zugelegt, oder?
Ja, in der Folge waren wir alle ziemlich betrunken, aber halt in der Folge danach hat Christoph dann von seinen Nachwirkungen berichtet. Bei mir gibt's Bullet Dry, einfach mal so auf Eis.
Sehr schön. Ja, vor allem, wenn man halt, wie wir, häufig dann sehr spät aufnimmt und dann eben bis 2 Uhr hart trinkt, dann ist man halt morgens um 7 nicht fit, gell? Ist ja klar. Kann ja nicht sein.
Ja. Ich baue mir gerade einen Cornet Oil zusammen, weil ich ihn so lange nicht mehr hatte und ja letzte Woche schon erzählt habe, dass ich keinen Wermut mehr habe. Und ja, jetzt habe ich immerhin wieder Goslings. Und Claudia, du hast gerade einen Tee bekommen, gell?
Am Anfang der Sendung.
War das noch on air? Ja, gell?
Ein Tee?
Ja.
Oder war das schon vorher?
Unklar, aber Tee ist Tee.
Was für ein Tee? Ein,
und zwar ein Calm and Relax Tee.
Oh.
Sehe ich gerade.
Oh.
Was er mir damit wohl sagen will?
Und was ist da drin?
Ich möchte die Stimmung in unserer Sendung sabotieren. Ja? Du total
calm und relaxed bist. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber schmeckt ganz gut. Nicht so penetrant, wie die manchmal schmecken.
Also ja, nicht meistens Baldrian nicht. Und irgendwas.
Nee.
Aber ich finde es so schlimm, dass in den Tees, gerade in so Kräutertees, immer so ein paar von diesen Modezutaten drin sind, die ich finde, nichts darin verloren haben. Also immer Räubusch, immer süße Brombeerblätter und Lakritz. Das sind so die drei Sachen, wo ich mir denke, warum machen die in jeden scheiß Kräutertee?
Ja, also das hier schmeckt, glaube ich, nicht nach einem von den drei. Es schmeckt eigentlich ziemlich, ja, so alpenkräutermäßig. Ja.
Mhm. Nun denn. Apropos, dann Rinnenkopf und weiter geht's.
Apropos Alpenkräuter, das bringt uns direkt zu unserer nächsten Kapitelmarke, die da heißt Der Fall Collini. Und der Bob erklärt jetzt, was das miteinander zu tun hat.
Alpenkräuter. Ich überlege kurz, ob ich da irgendeinen, ich glaube nicht. Eine Sache will ich noch nachreichen. Ich hatte vorhin gemutmaßt, dass der Typ mit den Sequencern James Watts heißt. Er heißt Reggie Watts. Immerhin der Nachname war richtig. Einfach mal Reggie Watts und Ted, weil der hat so einen TED-Talk mal gemacht, mal bei Google oder YouTube eingeben und angucken. Das ist ziemlich fantastisch. Ja, der Fall Collini. Ein Spielfilm aus dem Jahre 2018, den ich versucht habe, mir bei Amazon auszuleihen für 5 Euro. Und das ist mir nicht gelungen, weil der Amazon Store an dem Tag, nicht Amazon, der iTunes Store an dem Tag total kaputt war und irgendwie nur noch Fehlermeldungen geworfen hat und mein Geld nicht nehmen wollte, mich mit irgendwelchen Fragen bombardiert hat, die nichts mit allem zu tun hatten. Und dann habe ich ihn bei Amazon gucken müssen, wo er zum Glück das Gleiche gekostet hat. Es ist ein Gerichtsthriller mit Ilias Mbarek in der Hauptrolle. Und in den Nebenrollen haben wir dann so Leute wie Heiner Lauterbach, Alexandra Maria Lara und Manfred Zapatka, den kennt man auch, wenn man sein Gesicht sieht. Rainer Bock spielt den Staatsanwalt. Also
ich kenne auch Zapatka.
Ja, das nee, auch. Kappa. Genau. Ja, worum geht's? Es geht also es hat sozusagen eine realistische Grundlage, aber der Fall an sich ist fiktiv. Und zwar geht es um einen Italiener. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde so ein bisschen die Sache spoilern, aber wie gesagt, die Tatsache, dass die Gesetzeslage, die da sozusagen angesprochen und skandalisiert wird, die ist faktisch Wirklichkeit in Deutschland. Um welches Gesetz genau geht, würde jetzt schon spoilern, was da zum Tragen kommt. Aber wir haben einen Italiener, habe ich jetzt gar nicht gesagt, Franco Nero spielt den Italiener, der am Anfang des Films hingeht und relativ kaltblütig in einem Hotel einen Großindustriellen erschießt. Und dann auch übel zurichtet, also so, ich glaube, der Fachbegriff ist übertöten, wenn man unnötig viel mehr Gewalt anwendet, als man müsste. Und unsere Ilias Mbarek-Figur wird ihm dann als Strafverteidiger, wie wär's das, wenn man sich keinen Anwalt selber nimmt, als Pflichtverteidiger beigeordnet. Und das ist sein erster Fall. Er merkt dann erst relativ, als das Ganze so ein bisschen ins Rollen kommt, was er sich da ans Bein gebunden hat, nämlich ist es so, dass er ein bisschen eine persönliche Beziehung zu dem Opfer eigentlich hat. Die ist aber nicht verbrieft und manifest genug, dass man ihn irgendwie wegen Befangenheit von diesem Fall abziehen würde. Ob das so realistisch ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, das kam mir ein bisschen fishy vor. Aber jedenfalls haben wir dann so einen Anwalt, der jetzt Pflichtverteidiger von einem Mörder ist, aus dem er nicht rauskriegt, warum er das gemacht hat. und die ganze Zeit verstehen will, warum ist das so, warum hat der das getan, da muss es doch irgendeinen Zusammenhang geben. Und dann anfängt eben schmutzige Wäsche aufzuwühlen und zu gucken und dann so langsam so ein immer größer werdendes Skandalding sie entknotet. Und ja, die Franco Nero-Rolle, der Italiener, der Mörder, ist die ganze Zeit, guckt er grummelig und schweigt und spricht sehr wenig Deutsch. Passt aber, weil sie eben auch in dem Film sagen, der ist Italiener, er spricht nur schlecht Deutsch und dann kann das sein, dass Franco Nero kein Deutsch können muss für diese Rolle. Und Rainer Bock spielt den Staatsanwalt und Heiner Lauterbach spielt einen Anwalt, der als Nebenkläger auftritt und außerdem sein Professor war. Und Alexandra Maria Lara spielt eine Freundin aus früheren Tagen und zufällig auch die Tochter des Opfers. Und dann hast du da so eine Gemengelage und das ist ein schöner Gerichtsthriller. Und auch wenn ich an einigen Stellen finde, dass er sehr konstruiert war, kann ich ihm nicht absprechen, dass er enorm spannend war gegen Ende. Und dass ich finde, dass ich neulich erst diese ganzen deutschen Schauspieler in die Kundschafter des Friedens hatte und mich darüber aufgeregt habe, dass die alle fürchterlich schlecht sind. Und
das war
dass
ich jetzt schlimm.
Ja, dass ich jetzt hier mal einen Film habe, wo ich mich über die schauspielerischen Leistungen allerhöchstens bei Alexandra Maria Lara beklagen kann, weil sie immer dieselbe Rolle spielt, weil sie immer dieses weinerliche Mädchen ist, was dann so zwischen total jammerig und dann aber wieder zuckersüß und bezaubernd umschaltet und
man,
das aber
man
immer
merkt, dieselbe dass du Rolle nicht, ist. Man merkt, dass du nicht Geostorm gesehen hast.
Ja, nee, habe ich nicht. Aber das hatten wir
die,
erst.
Die taffe ISS-Kommandantin spielt.
Okay, dann muss ich ihr vielleicht da nochmal eine Chance geben, aber wenn sie
nein,
auf nicht. Deutsch drehen
das
darf, auf jeden
Fall, Bob, das wird super.
Das gefällt dir super.
Also ich habe das Gefühl, ich habe die Alexandra Maria Lara gesehen, die ich schon immer gesehen habe. Und ich habe aber einen völlig neuen Elias Mbarek gesehen und ich muss sagen, Heiner Lauterbach, auch wenn ich ihn persönlich nicht so wahnsinnig mag, hat diesen hocharroganten Juraprofessor doch ziemlich so schmierig und nervig und eklig gegeben, wie
man ihn haben wollte. Wer hätte das gedacht?
Ja, aber es hat er gut gemacht und seine Texte klangen nicht einmal so abgelesen wie den Quatsch, den Henry Hübchen und Prochnow in dem anderen Film da gerade brecht haben. Also das hier war schauspielerisch gut, das Skript hatte an manchen Stellen ein paar Lücken, am Ende drückt es sehr auf die Tränendrüse, was das Thema dann aber auch braucht und ich finde, ist vielleicht dreimal zu sehr drüber gewesen und wie gesagt, Skript ein bisschen wackelig, aber insgesamt kein so schlechter deutscher Film. Also kann man schon mal gucken. Okay. Und ja, wenn man Elias Mbarek liest, dann denkt man ja erstmal Rom-Com. Ja, ja. Und es gibt tatsächlich eine Szene, wo ein bisschen geknutscht wird, aber das
Teenie-Comedy.
Ja, genau.
Denke ich dazu.
Und es ist hier mal was völlig anderes. Also er geht hier mal in ein völlig anderes Fach. Und auch wenn es da mit zwischen ihm und Alexandra Maria Lara mal was gibt, ist das tatsächlich eine Rückblickszene, wo es nicht die beiden Schauspieler sind. Also es sind die beiden Figuren, aber es sind nicht die beiden Schauspieler, weil es spielt dann irgendwie 20 Jahre vorher und da sind es halt zwei andere Darsteller, die darstellen. Und da wird dann mal geknutscht und geküsst und natürlich verwebt sich das in deinem Kopf, die haben was miteinander, aber in der Jetztzeit, wo die beiden Darsteller es sind, wird tatsächlich, läuft nichts und das ist irgendwie, ja, hat dann faktisch keine einzige romantische Irgendwas-Szene, die er spielen muss, sondern er ist eine reine Anwaltsnummer. Und ja, das macht er solide. Nicht besonders überragend, aber solide.
Okay. Der Fall Collini. Da ist mir ja irgendwie immer Collina im Kopf.
Ja, ich habe auch gedacht, es geht um Fußball.
Nee, aber da hat Stefan ja vor einer Weile mal hier Collinas Erben empfohlen. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie gesagt habe, dass ich mich nicht so für Fußball interessiere, habe ich den Podcast danach abonniert. Das hat mich viel Zeit gekostet, dieser Tipp.
Echt? Ein Schiedsrichter-Podcast.
Ja. Ein ziemlich guter.
Wo sie eben. Also ich hab mich bisher nicht genötigt gefühlt, ihn zu hören. Ist das auch was für mich oder?
Auf keinen Fall.
Also nein.
Also, nee, also da du ja wirklich gar keinen Fußball guckst oder so, ziemlich gar keinen, brauchst du es, glaube ich, wirklich nicht.
Hier ist halt spannend, dass sie eben mal die Sicht der Schiedsrichter auf diverse Situationen erklären und erklären, was eben die Schiedsrichter zu bestimmten Entscheidungen bewegt und was dahinter steht und so. Das finde ich echt spannend. Auch wenn ich selber selten Fußball gucke, aber wenn ich jetzt mal Fußball gucke, dann gucke ich halt eben mit einem anderen Auge drauf und das macht's halt spannender.
Hm. Okay.
Ja, du solltest lieber den Handball-Podcast hören, den ich dir neulich empfohlen habe.
Ich habe noch nicht mal den Football-Podcast gehört, den werde ich vorher hören, glaube ich. Mhm.
Der ist auch wirklich gut, den habe ich hier auch schon empfohlen.
Ja, der ist schon überall, den empfiehlst du andauernd. Du twitterst doch dauernd darüber.
Ja, weil neulich hat mich Björn Weiner dafür geliked. Da dachte ich mir, jetzt kannst du mal wieder drüber twittern.
Ah, du machst es also nur für die Likes, wir verstehen.
Nur für die Likes und eigentlich auch nur für die Fame-Likes.
Genau. Like-Hure.
Ja.
Okay.
Weiß jemand, wie es weitergeht?
Nee, ja. Du bist doch der Moderator, dachte ich.
Ach so, jetzt bin ich, ach so. Das erfahre ich jetzt auch endlich. Nächster Programmpunkt ist Justice League. Der Christoph hat mir das vorhin erklärt, das ist wie Avengers, nur mit DC.
Genau.
Boah, ich habe alles richtig gesagt. Das ist ja wirklich so gar nicht meine Welt.
Genau, es ist auch so ein Superhelden-Mashup mit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und noch einer, dessen Namen ich vergessen habe, der so ein Cyborg ist im Endeffekt.
Und sag mir jetzt bitte, dass dieser Film ohne eine Vorstellung aller Helden anfängt, weil die gesamte Vorstellung all dieser Helden, das war ja quasi Suicide Squad. Der 90% des Films drehte sich ja darum, diese DC-Helden vorzustellen.
Na, aber nee, bei Suicide Squad ging es doch um die Antagonisten. Da spielt doch keiner von denen mit, oder? Spielt da irgendeiner von denen mit? Ich glaube nicht.
Doch, Flash zum Beispiel und so.
Wirklich?
Ich kann nicht mehr erinnern.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Film ist so fürchterlich schlecht.
Aber das sind schon die bekannten Darsteller, die in den Einzelfilmen auch die Charaktere spielen.
Genau. Momentan die Charaktere spielen. Also da sind wir schon bei einem zentralen Problem. Ich fange mal da an, warum ich diesen Film geschaut habe. Ich liebe den Wonder Woman Film. Es war für mich der Film des Jahres. Ich glaube, 2018 war das. Und ich habe mich dadurch jetzt einfach verführen lassen. Ich habe irgendwie einen Trailer gesehen und in dem Netflix-Trailer ist eine Szene oder der besteht aus einer Szene, die sich um Wonder Woman dreht im Endeffekt. Und dachte ich, sieht cool aus, komm, wir schauen uns den mal an. Und das war ein Fehler. In dem Film wird es sogar ein paar Mal thematisiert, zum Teil sogar von ihr, was ich recht lustig fand, weil es so ehrlich war oder weil es so echt war. Wie sagt Sheldon Cooper immer, es ist lustig, weil es wahr ist. Sie resigniert einmal so, ich bin irgendwie nur von Kindern umgeben oder irgendwie sowas. Und das soll halt lustig sein, weil halt Superman und Batman halt irgendwie rumgealbert haben gerade, glaube ich, oder irgendwelche anderen von denen. Aber es ist halt nicht lustig, sondern es ist eigentlich nur so, dass ich mir sage, ja, genau das ist das Problem, dass nur du ernst zu nehmen bist und alles andere halt du echt in der Pfeife rauchen kannst. Und einmal ist noch die zweite Szene, Aquaman kommt einmal so ins Schwadronieren und mokiert sich im Endeffekt darüber, dass Batman ja gar kein richtiger Superheld ist und Flash ja nur irgendeine Pfeife, die nichts kann oder ich weiß es nicht, irgendwas, ja, keine Ahnung, was dessen Problem ist. Und bei den anderen, der zählt so auf, so, ja, komm, du, dich brauchen wir nicht deswegen, dich brauchen wir nicht deswegen oder bei dir wissen wir nicht, ob wir dich brauchen. Und dann kommt er zu Wonder Woman und sagt, du bist einfach wundervoll. Und das ist halt wirklich der Kern dieses Films. So, sie ist einfach wundervoll und alles andere ist so schrecklich. Und wenn ich mir Batman, ja, Aquaman selbst, ja, okay, Jason Momoa, ja, toller Typ, ja, super geil, Game of Thrones, weiß der Teufel was. Diese Aquaman-Rolle, das ist halt ein bisschen drüber. Also Aquaman war ja früher immer so der uncool oder der, ja, schon eigentlich der uncoolste von den DC-Helden. Und jetzt ist halt der mit Abstand coolste. weil man halt einfach einen Jason Momoa, der vollkommen übertrieben bodygebildet ist, also der hat eine Brust, also das ist, da kommt Wonder Woman nicht mit. Das ist halt so drüber alles. Und ja, und auch er lebt halt auf Island und mit diesen Isländern in so einer komischen Symbiose und ist halt einfach viel zu cool. Der ist einfach so drüber. So denkt, ja, natürlich ist er irgendwie sympathisch, weil es Jason Momoa ist, aber eigentlich ist es auch eine Quatsch-Figur. Und dann halt solche Figuren wie Batman. Ich habe bisher keinen Batman mit Ben Affleck, ist das, gell? Lass mich nicht lügen.
Ja.
Ist Ben Affleck. Ich habe bisher keinen Ben Affleck Batmans gesehen, zum Glück. Ja, der soll ein bisschen alt sein, das thematisiert er sogar einmal. Aber er sieht halt einfach aus wie ein richtig abgerockter alter Alki. Also dem spricht halt der Alki so aus dem Gesicht dauernd. Und ich denke so, oh, das aber hat ist, so gar nichts mehr.
Ist Batman irgendwie Alkoholiker oder habe ich das wieder?
Nee, Batman nicht, aber Ben Affleck.
Echt?
Das ist halt das Problem. Und das sieht man ihm halt an. Und ich denke da halt immer an Christian Bale zurück und denke mir, weißt du, der hat dieses einerseits ein Rächer in der Nacht sein und andererseits aber ein strahlender Sunnyboy-Milliardär, der sich alles leisten kann und jeden leisten kann. Ja, das hat halt Christian Bale perfekt verkörpert und das schafft halt Ben Affleck gar nicht. Er ist halt, ja genau, der Aquaman sagt zu ihm so, ja, du bist halt einfach nur reich. Oder ich glaube sogar, er selbst sagt's einmal so, was ist deine Superkraft? Ich bin reich. Ja, genau, das ist ja,
aber der Kern ist des Problems. Das ist jetzt schon wieder selbstreflektionierender Humor, der vielleicht sogar zünden könnte. Also, je nachdem,
wie er vorträgt. Ja, genau, der zünden könnte, wenn er nicht so wahr wäre. Wenn es nicht das Drama wäre. Dass er eben nur noch reich
ist. Aber das ist ja so ein Standardscherz von Comic-Nerds, über Batman zu sagen, dass der kann ja nichts, der ist ja nur reich. Und die Figur das dann selber sagen zu lassen, also der Witz ist jetzt nicht so abwegig. Das kann man schon machen. Wenn man das richtig verpackt, kann das lustig
sein. Ja, genau. Ja,
obwohl
genau.
Es wahr ist.
Richtig. Wenn er in diesem Film noch mehr darstellen würde als das. Und das tut er halt nicht. Der ist halt
sind wenigstens Jeremy Irons und J.K. Simmons als Commissioner Gordon und Alfred. Taugen die wenigstens was? Das sind doch zwei Megastars. Das muss doch irgendwie.
Ja, die sind okay, aber die sind halt krasse Nebendarsteller, gell? Also ja, sind halt wirklich.
Ich versuche dir nur einen Anker zu bauen.
Ja, also nee, kannst du vergessen. Kannst du wirklich vergessen. Der Simmons, der ist für mich halt so mit Spider-Man belegt, dass mir das schwerfällt, den in dieses Universum zu transferieren.
Ist mit Schlagzeugen belegt, aber okay.
Mit was?
Mit Schlagzeugen hast du nicht Whiplash gesehen.
Nee, für mich eher noch mit Kampf-Max-Robotern in Avatar. Oder war das? Nee, verwechsel ich, egal.
Ja, verwechselst du.
Ja,
und Whiplash solltest du nachholen, auf jeden Fall.
Das okay. Toll.
Ja, über Superman brauchen wir nicht reden. Superman war immer der uncoolste aller uncoolen Superhelden. Und halt langweilig, weil halt, ja, ist halt allmächtig, ja, voll langweilig. Also was soll das?
Genau, das ist der Punkt, ne? Der ist halt allmächtig. Wozu braucht er die anderen? Was ist da los?
Ja, genau. Es ist halt wohl, ist halt totaler Unsinn. Egal. Und dann war noch eins, das hat mich wirklich vollkommen rausgebracht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich bin ja eher so ein Marvel-Jünger. Wie hängt denn dieses Batman-Universum mit dem Watchmen-Universum zusammen? Tut es das in irgendeiner Weise oder nicht? Weil das ist ja auch DC. Claudia, weißt du das?
Ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Aber
also tauchen die gleichen Leute auf, oder was?
Ja, der Mark Ruffalo spielt halt mit. Und der spielt halt auch in Watchmen mit. Und das hat mich halt rausgebracht.
Er spielt auch bei den Avengers mit, also das heißt nichts.
Nee, aber das ist okay, weil das ist ja ganz anders. Das ist ja ein anderes Franchise.
Ja, aber nur die Tatsache, dass es Mark Ruffalo ist, sagt gar nichts, wollte ich damit sagen.
Okay. Ja, also wahrscheinlich ist es ein anderes Universum von DC, das kann sein.
Hä, aber Mark Ruffalo spielt überhaupt nicht bei den Watchmen mit.
Doch, der spielt doch den Blauen.
Nein, tut er nicht. Das ist nämlich Billy Crudup.
Nee, genau, habe ich verwechselt. Billy Crudup. Und der spielt jetzt wieder mit. Ja, es ist nicht Mark Ruffalo, es ist Billy Crudup. Genau. Und der spielt jetzt auch wieder mit.
Okay, und spielt der...
Der spielt jetzt den Vater von Flash.
Okay, aber solange er nicht blau ist.
Ach so, also es ist einfach der gleiche Schauspieler, aber er spielt
jemand genau. anderen. Nee, genau, es ist ein gleicher Schauspieler. Ja.
Ach so, ich dachte,
okay, das, aber das ist ja Unproblem. Das ist ja noch keine Kontinuität. Das besagt nur, dass Zack Snyder gerne mit denselben Leuten zusammenarbeitet.
Ja, genau. Ja, so kann man es. Ja. Wenn es nicht das gleiche Universum ist, ist es unproblematisch, ja.
Ja, ich glaube, es ist nicht das gleiche.
Wahrscheinlich nicht. Ja, und Zack Snyder, ja, habe ich mir mehr erwartet, ganz ehrlich. Weil eben gerade dieses, ich meine, über Zack Snyder Filme kann man, davon, den kann man halten, was man will, ja. Sie sind zum Teil fragwürdig oder auch faschistisch oder zum was auch Teil immer. Auch
etwas dumpf.
Ja, aber sie, also was sie eigentlich immer geschafft haben bei mir war, dass ich was gefühlt habe, dass ich da reingezogen wurde und das, ja, und das, dass es super aussah und dass sich das super angefühlt hat. Und das schafft er halt so gar nicht, weil ich mich halt dauernd
über Kleinigkeiten ärgern muss. Aber was ist denn davor der letzte Zack Snyder Film, der bei dir dieses Positive erreicht hat?
Wahrscheinlich Sucker Punch.
Ja, aber ich frage mich, ob nicht diese Ästhetik einfach auch für dich eben ein bisschen vorbei ist jetzt.
Es kann sein,
ob,
ja.
Ob du das einfach heute nicht mehr so rezipieren Obwohl, kannst, wie
das mich
damals.
Langweilt,
weil ja. Sucker Punch war 2011, das ist auch schon eine Weile her.
Ja, ist schon wahr. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber also ich fand schon, dass der gut aussah und so, ja. Also, wie gesagt, der Trailer hat mich reingezogen, aber sobald halt Inhalt kam und Dialoge und weiß der Teufel was, ist der halt komplett auseinandergefallen. Und die Figuren halt. Also ich finde dieses, warum muss man diese Figuren, warum machen das jetzt alle, warum macht das Marvel auch? Dieses, warum muss man die alle zusammenfügen? Ich verstehe das nicht, weil dann konzentriert man sich auf keinen mehr. Also ich kann damit nicht, aber ja, offensichtlich geht's auch für die meisten. Also die werden ja geguckt wie verrückt. Aber ich verstehe es nicht.
Eben.
Ja, eben. Aber ich weiß nicht, warum sie geguckt werden. Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht.
Ich nicht, aber ich bin jetzt ja bei Marvel schwer in einer Zwickmühle, weil ich ja eigentlich vor 10 Jahren ausgestiegen bin oder so ungefähr, gefühlt. Aber jetzt ja nächstes Jahr ein Film mit Tony Leung kommt im Marvel-Universum.
Welcher?
Und,
wie heißt der?
Ach, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er rekrutiert wurde. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist wirklich schlau. Jetzt quasi den einen Schauspieler zu holen, der vielleicht dazu führen könnte, dass ich mich doch da nochmal irgendwie reinziehen lasse. Weil aber jetzt hat man natürlich das Gefühl. Ja, genau. Aber damit greifen sie jetzt quasi nochmal eine Gruppe von Leuten ab, die ansonsten da total außen vor stehen. Ja. Jetzt bin ich echt am Überlegen, wie tief ich einsteigen muss, um das dann irgendwie zu verstehen zu können, was da vor sich geht.
Also ich habe echt viele ausgelassen von diesen Marvel-Filmen. Und ein paar habe ich dann doch geschaut und ein paar haben mir auch echt gut gefallen. Also der Black Panther zum Beispiel fand ich einen tollen Film.
Hast du da nicht über hochgradig rassistische Motive gemeckert wie ein Irrer in der Besprechung? Ich erinnere mich dunkel.
Echt? Muss ich nochmal hören. Wie hoch, von wem? Motive von wem?
Nächste Woche Endgame.
Was?
Ja, der ja extrem gut sein soll, gell? Also ich habe, glaube ich, mit niemandem gesprochen, der ihn gesehen hat, der ihn nicht extrem gut fand. Insofern.
Endgame?
Ja, die Leute wollten halt alle eine Auflösung von Infinity War und
ja, aber das musst du halt dann auch erstmal schaffen, gell? Also, ja, klar. Weil der Effekt, der bei sowas ja häufig erzielt wird, ist eben, gerade wenn das über Filme und Filme und Filme aufgetürmt wird, dass dann die Leute rausgehen und sagen, ja, das war ja nix, aber in diesem Fall ist das nicht der Effekt, der erzielt wurde?
Am Ende war es Lost, letzte Staffel. Ich würde den mal nächste Woche gucken und dann können wir ja mal drüber reden.
Ah, Lost übrigens kommt ja jetzt irgendwann auf Prime oder sowas. Wo ich mir ja die Frage gestellt habe, ob ich in meinem irgendwie 15 Jahre
später
dann doch mal Lost
schauen sollte. Tu's nicht.
Aber ich dachte, meinen Bruder frage ich dazu lieber nicht. Weiß ja, was er denkt. Ja.
Du hast doch schon mal so geschimpft, Christoph, oder?
Soll ich dir schnell das Ende verraten?
Nein, danke. Ich kann mich übrigens dran erinnern, was du über das Ende gesagt hast, insofern. Genau.
Irgendwas mit Zahlen.
Aber Lost ist eine super Überleitung. Fantastisch. War das Absicht, Bob?
Im Zweifel behaupte ich jetzt ja. Ich warte aber ab, was du jetzt als nächstes sagst.
Fantastische Überleitung. The Island.
Oh, I get it. Nee, war nicht Absicht, aber ich behaupte jetzt einfach, es muss.
The Island ist eine Netflix-Serie. Und die beginnt tatsächlich genau wie Lost. Eine Gruppe von Menschen, von jungen, gut aussehenden Menschen hauptsächlich, wacht an einem tropischen Strand auf und kann sich an nichts erinnern und muss sich zusammenraufen und überleben. Und alle, mit denen ich gesprochen habe und auch mich eingeschlossen, dachten da, okay, das ist irgendwie Lost Reloaded.
Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, das sieht aber sehr aus wie Lost.
Ja, genau. Und die Serie dreht dann aber mehrmals und es ist eine Miniserie, hat glaube ich nur 6 Folgen oder so. Und das dreht dann mehrmals. Also wie die, ich muss ein bisschen muss ich spoilern. Denn der Titel ist ja, das ist ja The Island, also das I-Land geschrieben. Und das weist ja schon darauf hin, ist auch im Opener eigentlich, sieht man es schon, dass das irgendwie mit digital und so zu tun hat, ja. Und der eine Dreh, der ziemlich schnell kommt, deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, ihn zu verraten, ist eben, dass die im Endeffekt in so einer Matrix, wie in so einer Matrix, also diese Matrix-Geschichte, also dass die sich das nur einbilden, dass sie auf der Insel sind und dass sie eigentlich in irgendeiner...
Trailer.
Sieht man vielleicht sogar im Trailer, kann sein, dass sie in so einer Stasekammer liegen und das nur träumen im Endeffekt. Und warum sie das machen und da sind, das wird dann eben zunehmend aufgeklärt und dann gibt's eben noch ein paar Wendungen, noch ein paar eben noch so ein paar Spins, die ja, kann man sich drüber streiten, wie elegant das wirklich ist, oder wie nötig, dass man dann immer noch einen Dreh macht. Wodurch sich die Serie oder diese Miniserie leider bei den einzelnen Ideen nicht die Zeit nimmt, die sich Lost zum Beispiel genommen hat oder die sich Lost zu viel genommen hat. Also dieses Thema, wie machen wir das, wenn wir auf so einer Insel sind und überleben müssen und wir sind irgendwie zusammengewürfelt und wir können uns an nichts erinnern und wir haben nur eine bestimmte Ausrüstungsgegenstände. So das zu zeigen und dann eben auch, ja, dieses so sozialer Druck und sowas, hätte mich ein bisschen mehr interessiert. Und das wird dann aber nur zu so einer Notiz, so wie eigentlich alles nur zu so einer Notiz wird, weil dann gleich das nächste erzählt wird, die nächste Wendung. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Hätte wesentlich mehr machen können.
Okay.
Ja. Das Ende fand ich dann wieder versöhnlich. Also es war dann wieder so, ja, okay, ist rund. Aber insgesamt war es dann doch nicht so rund, weil es irgendwie zu hastig erzählt war. Zu viele Ideen gehabt vielleicht, ich weiß es nicht. Oder zu viele Ideen zusammengeklaut, weil es waren ja gar keine neuen Ideen. Es waren ja alles alte Versatzstücke.
Ja gut, man da benutzt hat. Ist es so. Also man muss halt jemanden finden, der auch mal was streicht. Das ist ja manchmal die Kunst.
Übrigens, es gibt noch eine Überleitung, die man von Justice League zu The Island hätte machen können. Denn die ehemalige Lois Lane, Kate Bosworth, spielt auch mit in The Island und ist, glaube ich, auch sogar Produzentin, wenn mich nicht alles täuscht. Die wir übrigens, Stefan, dir sagt sie vielleicht noch was aus Rules of Attraction, da hat die auch mitgespielt.
Okay. Den habe ich ja schon 2 bis 17 Mal gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer.
Das ist der Bateman klar macht, indem er ihr weismacht, dass er Peter der Erstsemester ist.
Da haben wir auch schon mal einen lustigen Abend miterlebt.
Du, Peter, ja, genau, das erzählen wir hier nicht.
Also ich frage mich jetzt nur, ob dadurch möglicherweise angedeutet wird, dass die einen im selben Universum wie Batman ist. Aber
wer weiß. Sehr schön. Ja, aber in einem früheren, gell? Also das ist ja nicht das ist ja nicht dieser Superman, weil jetzt die Lois Lane wird von Isla Fisher gespielt.
Aha. Verstehe. Gut, The Island. Auf IMDb fragen die Leute nur, was das soll und warum diese Charaktere alle so scheiße sind und haten da durch die Kommentare.
Also ich insgesamt finde ich es nicht so schlecht, aber genau das habe ich mich auch gefragt. So, was soll das? Was wolltet ihr? Ihr wolltet Lost nochmal nachdrehen oder diese Lost-Idee nochmal irgendwie? Ach nee, jetzt wollten wir doch was anderes. Ihr wolltet Matrix nochmal? Ach nee, jetzt machen wir doch was anderes. Also es ist wirklich so, was wolltet ihr eigentlich? Also das ist eine berechtigte Frage. Aber insgesamt ist es nicht so, dass es keinen Spaß macht. Also mir hat es schon Spaß gemacht. Aber die Charaktere sind schon durch zum Teil, ja. Also sie verhalten sich auch dumm.
Okay, gut. The Island. Die Charaktere verhalten sich dumm.
Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
Wie verhalten sich die Charaktere von Frontier? Du hast aber heute einen Lauf. Sehe ich das richtig?
Hat keiner von euch Frontier gesehen? Claudia, du auch nicht?
Nee, ich habe das Cover gesehen und dachte mir, das ist so Christoph-Zeug.
Ja, genau, es ist so Christoph-Zeug. Nee, es ist eben leider nicht. Tatsächlich habe ich das gleiche Problem mit Frontier, wie ich auch schon mit Assassin's Creed. Wie heißt der? Der vor Black Flag, der in Amerika spielt.
Mhm.
Vier, drei, vier?
Sowas.
Ich weiß nicht. Ja, irgendwas. Ich habe exakt dasselbe Problem damit, dass mir einfach diese Umgebung, dass mich die ganz furchtbar langweilt. Ich habe jetzt eine neue, wie hatten wir es neulich genannt? Schlamm- und Leder-Serie gesucht. Und da wurde mir Frontier empfohlen mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Auch wieder super cool. Er spielt
jetzt einen. Das ist hier der hawaiianische Wrestler.
Aquaman, genau. Mhm. Mhm. Er spielt jetzt einen Trapper. Und es geht, wie soll man das? Es geht im Endeffekt immer irgendwie um irgendeine Art von Krieg zwischen Indianerstämmen mit den Engländern. Die Franzosen sind auch mit im Spiel und ja, so dieses, wie nannte sich diese Zeit denn? Wilder Westen ist das ja nicht, sondern so, Claudia, da weißt du mehr drüber.
Welche Zeit so ist das nochmal?
Ja, als die in Amerika sich noch nicht so geeinigt hatten, wessen Kolonie es jetzt ist und wer was und wie. Das war, glaube ich, bevor die in den Westen gezogen sind. Aber lass mich lügen. So, zu der Zeit, als die Franzosen da noch rumsaßen und die Briten die Briten so Rotröcke waren und so.
Die Zeit der Founding Fathers und dann irgendwie so die frühen, keine Ahnung.
Ja, genau, irgendwie so. Ja, genau.
Also wo Captain Sparrow auch darum geeiert ist.
So vor den Founding Fathers wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht meine Zeit, das ist vor allem nicht mein Land, glaube ich. Also mich langweilt das einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Was erzählt die Geschichte denn? Also
das ist so ein dauerndes Ringen also es ist ein Junge oder ein junger Mann, der in London irgendwie sich so als Dieb verdingt, zusammen mit einem Freund und seiner Geliebten. Und der kommt durch einen Zufall auf ein Schiff und schippert nach Amerika und wird dann erpresst von einem mächtigen Ruchlosen, der ihm in Aussicht stellt, dass eben seiner Geliebten etwas angetan wird, wenn er nicht pariert. Und der instrumentalisiert ihn, um diesen Trapper, der von Jason Momoa gespielt wird, eben auszuspionieren und ihn ans Messer zu liefern. Und der begibt sich dann zu diesem Trapper und ist dann mit dem ein bisschen unterwegs und so. Und ja, dann entwickelt sich da halt was. Und dann geht's halt noch um Indianerkriege und sehr blutig und und so Ränkespiele. Blutige Ränkespiele im Trapper-Milieu.
Titel der Sendung.
Genau. Ja, aber exakt genau das Gleiche, was mich bei Assassin's Creed bei diesem Dings auch genervt hat, weil das nämlich, da geht's halt um nix. Ja, das ist so, die suchen halt irgendwelche, die sammeln halt Fälle und bringen sich gegenseitig um. Auf eine Art, die nicht mal besonders ästhetisch aussieht. Also, das ist einfach nicht meins. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass Schusswaffen vielleicht schon erlaubt sind. Vielleicht mag ich einfach keine Filme mit Schusswaffen, das kann sein. Ich hab's lieber, wenn die sich mit Schwertern abstechen.
Auch eigentlich im Schlamm- und Leder-Segment verboten, ja.
Also, ja, eben, finde ich auch.
Aber stell dir jetzt mal so Filme wie Heat vor ohne Schusswaffen, das wäre schon öde.
Ist aber auch nicht mein Genre.
Nee, da sind Stefan und ich eher zu Hause.
Ja, nee, also kriegt mich einfach nicht. Kann sein, dass das viele mögen. Und der Hauptdarsteller ist natürlich super cool, aber es kriegt mich gar nicht.
Ja. Also mich hat's schon am Cover verloren.
Ja, nee, da hat's mich gepackt. Es war Fell und ein cooler Hauptdarsteller. Ja,
genau.
Fell und Fell.
Und dicke Haare und
langhaarige Typen
und so. Dann denke ich mir so, ach nee, das ist schon wieder so ein...
Ja, da hat's mich gehabt.
Unfug im Dreck, so, das brauche ich nicht.
Aber diese langweiligen Holzhäuser in Nordamerika, das hat mich schon gleich so gelangweilt, dachte ich, nee, das brauche ich nicht.
Okay.
Gut, also Frontier, also keine Frontier Empfehlung.
Eventuell nicht gucken, genau.
Ja, nee, guck das halt ruhig, aber ich bin da halt raus. Das ist halt.
Ich glaube, bei der Art Serie, man merkt ja relativ schnell, ob ein das genauso langweilt oder nicht. Da muss man ja wahrscheinlich nur eine Folge schauen, dann ist man bestens informiert.
Ja, ich glaube, ich habe drei Folgen geschaut. Christoph? Ich glaube, drei habe ich geschaut.
Staffeln?
Und nee, Folgen.
Ach so.
Ja.
Was ist das Längste, was ihr eine Serie geschaut habt, die euch eigentlich die ganze Zeit, während sie geschaut habt, nicht gefallen hat und trotzdem habt ihr weitergeschaut?
Könnt
ihr
euch daran erinnern? Wir haben sie freiwillig geschaut. Also es gilt nicht Dawson's Creek und OC California.
Das sollte man tatsächlich dazu sagen. Partner, alles, was man wegen Partnern geschaut hat, sollte man ausnehmen.
Oder noch schlimmer, Gilmore Girls. Das ist eine gute Frage.
Ja, ich überlege auch gerade, ich wüsste jetzt.
Wie lange gibt man einer Serie Chance? Also meistens gebe ich ihr tatsächlich so 2, 3. Oh, ich habe noch eine andere Serie gesehen. Oh, Stefan, erzähl dich nächste Woche, sonst mache ich dir jetzt deine Dings kaputt, gell? Deine Kapitelmarken.
Also ich würde sagen, nicht mehr als 2 Folgen, also maximal.
Kommt ein bisschen drauf an, weswegen man sie nicht mag, finde ich.
Also ich habe mehr als die erste Staffel von How to Get Away with Murder gesehen. Und da ging es mir total so. Also ich habe, glaube ich, die ersten 2 Folgen von der 2. Staffel noch geschaut. Aber ich habe die komplette 1. Staffel gesehen. Aber die ganze Zeit währenddessen mochte ich sie eigentlich nicht und war immer kurz davor, aufzugeben. Aber irgendwie habe ich doch weitergeschaut. Ich kann nicht so richtig erklären, warum. Ich dachte immer, vielleicht, weil ich andere Leute kenne, die sie sehr gut finden. Und ich dachte, vielleicht kommt noch was. Oder es hat immer gerade so das Niveau gehalten, wo ich nicht aufgegeben habe. Was übrigens exakt das Gefühl ist, mit dem ich Game of Thrones gelesen habe, muss ich sagen. Das ist genau die gleiche Balance, die das bei mir gehalten hat.
Okay.
Ja. Und das ist dann manchmal im Nachhinein, auch bei Game of Thrones, schwer zu erklären, wie man tausende Seiten liest mit diesem Gefühl. So, dass du denkst, eigentlich war ich schon auf Seite 50 kurz davor aufzugeben, aber eben nie ganz.
Ich habe ja bei Game of Thrones nur die 6. Staffel gesehen und die hat mir sehr gut gefallen. Keine davor, keine danach.
Einfach mit. Ich hab das neulich bei einem Handyspiel gehabt, bei so einem blöden, es war so ein Star Trek Spiel. Ich glaube, Star Trek war das, was mich reingezogen hat, aber dann war es halt so ein doofes Ingame-Währungs-Grinding-Spiel. Was dir ganze Zeit Ingame-Zeug, In-App-Purchases verkaufen will, damit du da Sachen abkürzen kannst. Mhm. Und irgendwie, ich habe schon relativ am Anfang mich aufgeregt, dass es so repetitiv ist, aber man kam ganz gut hin, damit es irgendwie so mit einer halben Stunde Aufwand insgesamt pro Tag so 10-mal aufmachen, jeweils 3 Minuten oder so, ist einfach immer weiter zu dudeln. Und dann irgendwann neulich habe ich es einfach so in so einem Anfall von, ach, ich kann schon wieder nichts machen, weil ich nur auf Sachen warten muss. Und dann einfach so rausgegangen aus der App und die App gelöscht. Und dann habe ich da noch so einen Augenblick diesen Screen angestarrt, wo es an der Stelle, wo das Icon gewesen ist, und dachte mir, ja, ist gut so. Braucht man nicht mehr sagen.
Das ist auch manchmal am besten so, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe, glaube ich, also mit Sicherheit, meine Figur war auf Level 29 oder so. Also ich habe mit Sicherheit 3 Monate gespielt oder so bis zu dem Punkt. Und habe mich aber zwischendurch immer gefragt, warum ich das eigentlich noch spiele. Aber es war dann halt so, naja, es kostet ja nicht so viel Aufwand. Mach's halt einfach weiter und ja.
Ja, bei Game of Thrones, bei den Büchern war das halt, Ich meine, da waren es, glaube ich, verschiedene Sachen. Erstens, dass natürlich so der soziale Druck, Druck ist falsch, aber eben so, sagen wir, der soziale Gewinn dadurch, dass man es gelesen hat, der war schon irgendwie vorhanden. Also es haben sich dadurch einfach Gespräche ergeben und so weiter. Und dann war es so, dass das ja immer so ist, dass es von einer Person dann nach irgendwie 50 oder 80 Seiten oder so dann zu einem ganz anderen Standort wechselt und dann dort ist und du dich dann langweilen musst, weil du mit irgendjemandem beschäftigt bist für 80 Seiten, ja, den genau, du nicht magst. Ja. Aber dann liest du diese 80 Serie Seiten so. Und viel schlimmer im Buch, viel schlimmer. Und dann ist aber so, dass du dann eben immer hoffst, dass als nächstes wieder die eine Person oder die zwei oder sowas drankommen, ja, die dich interessieren.
Zu viele.
Und sowas. Und dann liest du eben zum Teil, weiß nicht, 280 Seiten, bis dann endlich wieder jemand kommt, der dich wirklich interessiert, was wirklich schon absurd. Also ich meine, mein Problem mit Game of Thrones in Büchern, auch mit der Serie, ist, dass ich generell nicht so ein Fan von solchen handlungsgetriebenen Sachen bin, wo es immer darum geht, wie jemand von A nach B geht und mit sowieso redet über sowieso und so. Mir ist das einfach also ich mag das einfach lieber, wenn eine Erzählung stärker psychologisch motiviert ist als jetzt rein von Handlungsschritten, und das langweilt mich einfach ein bisschen. Deswegen ist, glaube ich, einfach nicht so mein Ding. Aber bei How to Get Away with Murder konnte ich nie so ganz sagen, warum ich es nicht mag und warum ich es trotzdem weiterschaue. Also komischer Fall irgendwie.
Mir ist übrigens eben, als der Bob erzählt hat, dass es ein Star Trek-Spiel war, eingefallen, was die Serie war, die ich am längsten geschaut habe, obwohl ich sie wirklich gehasst habe. Ja. Discovery!
Ah ja, okay.
Ja, oh ja, okay.
Und ich habe zwei Staffeln geschaut.
Und du wirst auch noch eine dritte gucken, mein Freund.
Anmerkung an die, die diesen Podcast viel später hören. Es gab bisher nur zwei Staffeln und die habe ich komplett geschaut. Aber ich habe mir am Ende gesagt, diese Scheiße schaue ich nicht weiter.
Ach, du wirst sie wahrscheinlich, ich weiß es genau.
Ach,
wird ein bisschen Zeit ins Land gehen, du wirst es nicht sofort gucken, aber irgendwann wird es dich übermannen und dann schaust du es dir an.
Ich hoffe so, dass PK nicht so ein Scheiß wird. Oh, ich hoffe es so.
Ja, das hatten wir ja alles schon.
Bitte, bitte, bitte.
Ja, das ist aber, glaube ich, eine klassische Motivation für sowas, dass man irgendwie so einen komplettistischen Ansatz in Bezug auf irgendwas hat oder so.
Das stimmt.
Dann, dann quält man sich natürlich durch Sachen, die man sonst vielleicht nicht rauen würde. Ja.
Zum Glück habe ich das nur mit Liam Neeson und da sind es nur Filme, da muss ich keine ganzen Staffeln
nehmen. Aber da ist auch ganz schön Müll dabei, du. Boah.
Ach, komm.
Ich schaffe maximal zwei Folgen, vielleicht mal drei, von einer Serie, die ich nicht mag, beziehungsweise die mich nicht 100% überzeugt am Ende der zweiten oder dritten Folge, weil ich dann einfach keine Lust mehr habe, die nächste anzumachen, und dann vergesse ich, dass ich die irgendwann mal angefangen habe zu schauen, und dann sehe ich es plötzlich wieder und dann ist es auch schon wieder zu lange her und dann denke ich mir, jetzt brauchst du auch nicht mehr weiter gucken. Also,
das sind so diese Dinger, die so in dieser mit ihrem Profil weiterschauen Liste.
Ja, genau, dann Netflix steht da
das was anstarren.
Was habe ich geguckt? Ja, nee.
Da sind immer so Sachen drin, wo du denkst so, what? Nee.
Kann man die eigentlich irgendwie wieder ausblenden? Das nervt mich manchmal.
Ja, die gehen nach einer Weile weg, aber das dauert.
Ah, okay.
Ja. Du musst halt einfach genügend anderes Zeug anfangen, dann fallen die irgendwann unten raus.
Aber, also, deswegen verstehe ich das auch nicht, dass man das dann eben, also gerade auch noch ein Buch dann zur Hand nimmt, um da weiterzulesen. Ich würde es drei Wochen misslich angucken und dann würde ich es vielleicht irgendwo anders hinräumen und dann ins Regal stellen und dann in den Keller tragen oder so. Und dann
ich meine, grundsätzlich ist meine Leidensfähigkeit schon ziemlich hoch. Also sowohl bei Filmen, wo ich häufig denke, manchmal zeigt sich der Mehrwert eben erst im Nachhinein, und dass mir das jetzt keinen Spaß macht, das anzuschauen oder so, heißt nicht, dass ich im Nachhinein nicht sagen könnte, das war es auf jeden Fall wert. Und bei Büchern ist es auf jeden Fall auch so, dass ich das natürlich quasi schon von Berufswegen gewohnt bin, auch weiterzulesen, wenn ich in dem Moment nicht gerade Freude empfinde oder sowas. Aber zugegebenermaßen bei Game of Thrones, ich meine, das liest sich ja ziemlich flüssig, ist ja nicht so, das ist ja nicht schwierig zu lesen oder so. Aber es ist trotzdem schwer zu erklären, warum man so viele Hunderte und Hunderte von Seiten weiterliest, ohne echten Genuss. Ja. Naja, vielleicht ist das auch so eine Spezialität von mir.
Wer weiß.
Okay. Also es bleibt jetzt festzustellen, die Pernas quälen sich gerne durch Star Trek Serien oder Bücher. Und die andere Hälfte des Podcasts versteht es nicht so ganz.
vielleicht nicht so eine hohe Leidensfähigkeit.
Nee, aber also bei Serien, die ich, mit denen ich jetzt nicht so verbunden bin, wie mit dem Star Trek Franchise, ja, also ich habe hier gerade, wie man meinem Instagram-Account ja entnehmen kann, gerade die Föderationsflagge gehisst.
Ja, stimmt, das habe ich gesehen.
Bei allen anderen Franchises bin ich da auch viel schneller raus, also normalerweise auch so nach 2-3 Folgen. Ich habe gerade eine Serie angefangen, da bin ich nach einer Folge so, ich weiß nicht, ob ich das weiterschauen kann. Und eine andere habe ich gerade, die habe ich jetzt gerade aufgehört nach anderthalb Folgen. Also normalerweise höre ich auch nach 1-2 Folgen auf.
Ja, ich gebe ja zu, ich habe mich durch die zweite Staffel von Discovery, die erste fand ich ja noch okay, hatten wir ja alles besprochen, aber habe ich mich ja auch durchgequält und da ging es mir ja genauso wie dir.
Von was?
Der habe ich auch komplett
von geguckt Discovery,
und ja. Ich werde die dritte auch gucken und ja, da geht's mir, da sind wir ja im selben Boot.
Ja, klar, wir haben ja eine entsprechende Folge aufgenommen.
Also bei Filmen ist das natürlich auch eher so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin bereit, mich durchzuquälen. Bei einer Serie ist das schon, weiß nicht, da muss man schon, also normalerweise muss es da eben schon wirklich eine ziemlich konkrete Motivation dafür geben, dass man dieses Investment an Zeit da irgendwie erbringt, ohne sich zu amüsieren oder es zu mögen oder sowas. Normalerweise muss es da schon eine gute Erklärung für geben, aber bei Filmen ist das bei mir nicht unbedingt der Fall. Filme.
Das ist eigentlich erstaunlich, wie viel man da aushält, gell? Man sagt dann ja, man hat nur 2-3 Folgen geschaut. Das sind ja, ja trotzdem 3 Stunden, ja? Wenn man das vergleicht
mit
irgendeinem ein Film, den man nicht genossen hat, den würde man wahrscheinlich eben nicht komplett schauen. Und seine Fortsetzung noch zusätzlich. Also.
Gut. Mir geht's ja sogar so bei Filmen, dass ich da nicht weiter gucke. Ich teile die ja oft in 2 Tage. Wenn der nicht gut war bis zur Hälfte, dann vergesse ich am 2. Tag weiter zu gucken.
Na gut, in diesem Jahr bin ich so häufig während Filmen eingeschlafen, also dass ich dann 3 oder 4 Nächte brauchte, bis ich sie fertig geschaut hatte.
Ist ja fast schon
wie die Serie. Und das ist dann schon irgendwie auch wieder Commitment, weil du dir dann überlegen musst, das ist vielleicht der einzige Film, den ich diese Woche schaffe, wenn ich quasi dranbleibe oder so. Da überlegst du dir natürlich schon gut, ob er das wert ist. Aber
guck ich jetzt noch 5 Stunden auf dem Klo weiter.
Ja, stimmt. Habe ich auch schon gemacht, ja. Wir schauen gerade Blade Runner, den mit Ryan Gosling. Und der haben wir jetzt 2-mal schon dran geschaut. Werden wir noch häufiger, glaube ich, dran schauen. Beim letzten Mal, als wir wieder angefangen haben, hat die Theresa gleich gesagt, aha, du hast den also ohne mich weitergeschaut. Da habe ich gesagt, nee, du bist offensichtlich letztes Mal eingeschlafen. Ja.
Ja, den habe ich auch neulich mal wieder geschaut. Also ich habe ihn ja im Kino damals gesehen, aber.
Ah, okay. Ich bin noch nicht, ich glaube, ich habe den alten nicht gesehen. Also ich habe immer stärker, ich dachte, ich hätte den alten geschaut, aber je mehr ich den schaue, habe ich das Gefühl, ich habe den alten nicht gesehen. Mal gucken. Ich weiß nicht, kann man den alten noch schauen oder ist der schlecht gealtert? Ich weiß es nicht.
Also ich würde sagen, wenn man den schon vor längerer Zeit gut fand, dann kann man den nochmal schauen. Ob du ihn, wenn du ihn jetzt zum ersten Mal schaust, ihn dann fantastisch findest, das weiß ich nicht, aber
mal gucken.
Ja.
Weil jetzt würde es mich schon interessieren, inwieweit die sich ähneln oder nicht ähneln.
Ja.
Naja, mal gucken.
Gut.
Sind wir bald durch? Ich werde nämlich jetzt langsam, ich baue stark ab.
Wir sind durch. Die Filmthemen sind durch. Jetzt reden wir noch kurz über, also.
Ich hätte noch Themen, aber die würden jetzt die Tags vom Stefan, die er vorbereitet hat, zerstören. Deswegen schiebe ich die auf nächstes Mal.
Hast du noch mehr Filme?
Ja, mir fallen jetzt noch Serien ein, über die ich sprechen kann, aber das können wir auch ein andermal machen. Klar, lauf nicht weg.
Ja. Nee, jetzt wäre eben noch mal die Chance, über das Thema 600 was zu sagen, aber.
Ja. Boah. Ist doch alles gesagt.
Ist alles gesagt. Wir sind alt. Wir sind immer noch da, wir bleiben da.
Wir machen das schon eine Weile.
Mehr ist dazu nicht zu sagen, oder?
Ja.
Wir bedanken uns bei unserem Publikum heute hier im Studio, was so wunderbar leise war und uns nicht gestört hat.
Nur am Anfang geschrien hat.
Genau. Kommt, jetzt macht noch mal Neues, kommt. Sehr gut.
Du hoffst, dass ich das jetzt wiederfinde und hier reinschneide, ja?
Ja, das hoffe ich. Oder nicht. Eigentlich ist es noch besser, wenn du es nicht reinschneidest.
Ja. Okay, gut.
Ich finde es immer total peinlich, wenn man so einen Podcast, den wir gemacht haben, wieder anhört und dann kommt so eine Stelle, wo wir gesagt haben, dass wir irgendwas schneiden werden und wir haben es nicht gemacht,
wir weil wir es
vergessen
nie.
Haben. Ja, nee, es gibt ja oft genug Stellen, wo wir was schneiden, weil es irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, technische Aussetzer sind 90% der Gründe. Und manchmal gibt's aber so Dinge, wo man dann sagt, so, ja, dann machen wir das hinterher wieder zusammen und dann vergessen wir das. Und dann,
also was ich peinlich,
das finde ich lustig.
Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn Dinge, die ganz dezidiert nicht drin sein sollten, in die Outtakes geschnitten wurden.
Oh ja, das finde ich auch viel schlimmer.
Wo ich mich zumindest an einen Fall erinnern kann, wo ich echt gesagt habe, so, okay, nein.
Ja, erinnere ich mich auch an mehrere Fälle, ja.
Okay, Stefan, das ging gegen uns beide, gegen einen von uns beiden. Ja.
In diesem Fall ging es gegen dich, Bob. Weil einmal haben wir irgendwie so im Hinterherplaudern, also nicht im Rausplaudern, sondern hinterher, haben uns über irgendwas unterhalten und du hast es dann so hingeschnitten, dass es sich anhört, als ob ich total über den Stefan lästern würde. Aber wirklich fies. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was? Ja, und dann habe ich erstmal dem Stefan geschrieben, mich bei ihm entschuldigt. Und dann habe ich gedacht, was hat der Bob da gemacht? Keine Ahnung. Ja.
Vielleicht habe ich das gar nicht so verstanden, dass du das.
Ja, ja.
Okay, weiß die Situation nicht mehr.
Du intriganter Kerl.
Ich kann mich nicht
du wolltest erinnern. Zwietracht sehen.
Diese Schneidemesser sind eine scharfe Waffe.
Ja, genau.
Schön gesagt. Sehr schön gesagt.
Ja, manchmal, also das hat sich natürlich abgenutzt, dieses Gefühl, aber so am Anfang dessen, wenn man so schneidet, hat man schon, speziell, da wir ja manchmal die Aufnahme vorneweg ein bisschen laufen lassen, hinten ein bisschen laufen lassen, weil wir eigentlich denken, wir fangen jetzt mal an und dann drücken alle Aufnahmen und dann fangen wir doch nicht an, weil irgendeiner noch irgendwas holen muss und dann läuft das Ding schon 20 Minuten. Und manchmal hat man da so passiert. Sachen drauf, wo man denkt, beim Schneiden so, ich könnte jetzt, ich sollte nicht. Und dann hat man da so Material, aber das ist ein Gefühl, das sich sehr schnell abnutzt und man macht es dann doch.
Ich hatte übrigens noch eine Idee, was wir noch zur Feier der 600 machen könnten.
Mhm. Jetzt könnten, noch.
Jetzt aber.
Jetzt noch. Wir könnten jetzt noch 99, so und so viel Prozent unseren Hörern vor den Kopf stoßen.
Das können wir immer.
Und zwar, jeder von uns darf jetzt einen unserer Hörer grüßen, aber einen bestimmten. Und alle anderen werden nicht gegrüßt. Was haltet ihr davon? Ich höre Begeisterungsstürme.
Okay. Ja, total.
Ich grüße doch jede zweite Folge, wo ich da bin, grüße ich doch immer Stefan Kuh. Insofern ist ja. Bei mir gibt es da keine Geheimnisse zu offenbaren.
Ganz offen. Ja.
Die anderen wollen sich da nicht festlegen. Mordmäßig
angekommen, deine Idee, Christoph?
Ja, schade, dann nicht.
Haben wir alle gelacht?
Ja, schade. Ich bin betroffen.
Gut, das war Folge 600.
Vorhang zu und alle Fragen.
Wir haben noch Themen, wenn ihr wollt, können wir weitermachen.
Das war das Thema 600, wollte ich
sagen. Ach so.
Ja.
Claudia, wie sieht's aus? Hast du noch Lust, über E-Cards zu reden?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist.
Ein Kart kennst du?
Ja.
E-Auto sagt dir auch was?
Ja.
Jetzt baut zusammen? Der Bob erklärt es jetzt.
Das heißt, okay. Das ist dann praktisch...
Also ich vermute, dass es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe jetzt einfach
eine Karthalle, die nicht nach Benzin stinkt.
Das ist ziemlich traurig.
Siehst du, ich war noch nie in der Karthalle und ich dachte vielleicht, dass die immer E-Cards sind.
Ach so.
Nee, die sind furchtbar, ist ganz schön stinkend.
Ah, das stinkt ganz schön, ja.
Das sind eigentlich so Zweitakter-Motoren normalerweise.
Okay, alles
in
klar.
In den Hallen. Erstaunlicherweise bin ich diesmal am Ende auch rausgegangen, weil ich dachte, es stinkt so. Aber das war nicht in der Halle, sondern bei den Leuten da am Tresen. In so einem kleinen Kabuff. Ich glaube, die haben einfach das Fenster zugemacht.
Du solltest die verlinken dann.
Das kann man ganz schnell rausfinden. Ich glaube, so viele E-Kart-Hallen gibt's noch nicht. Also jedenfalls war ich jetzt mal wieder Kartfahren seit ewigen Zeiten und bisher bin ich immer nur mit Benzinkarts gefahren. Und jetzt wurde ich neulich von einem Freund von mir gefragt, dem sind in ihrer Kartgruppe ist jemand ausgefallen und wurde ich gefragt, ob man mich nachnominieren darf.
In ihrer Kartgruppe?
Ja. Nee, die hatten halt so sich verabredet, größere Gruppe, haben die Bahn gemietet für Qualifikationsdings und Rennen, also so einmal die größere Nummer, haben wir ja vor, weiß nicht, 200 Folgen oder so, 220 Folgen auch gemacht gehabt an Martins Junggesellenabschied.
Das war übrigens mein einziges Mal Kartfahren.
Ah, siehst du mal. Und
da waren wir Kartfahren?
Da waren wir Kartfahren.
Wollen wir nicht Laserdeck spielen?
Da haben wir ganz schön viel aufgefahren zu diesem Junggesellenabschied.
Lass uns da nicht weiter drüber reden.
Jedenfalls.
Man hört so einen gewissen, eine gewisse Anklage.
Nee, das machen wir jetzt nicht on air. Okay, weiter, Bob.
Jedenfalls war ich jetzt mal E-Kart fahren und dann ist halt der ganze Lärm weg und der Benzingestank ist weg und eigentlich würde ich ja auch Elektromobilität, finde ich super, keine Dinosaurier verbrennen, auch super. Habe ich gedacht, dass es total toll wird und das war es an sich auch erstmal. Die beschleunigen auch ganz nett, aber irgendwas, ich kann ja nicht sagen, was das genau ausgemacht hat, vielleicht, dass die alle so gleichmäßig sind und so schnell beschleunigen und es deshalb egal ist, also das fahrerische Können so ein bisschen egaler wird. Jedenfalls war das mit Abstand langweiligste Kartrennen, was ich je in meinem Leben gefahren bin. Und ich bin schon einige Kartrennen gefahren. Ich habe kein einziges Überholmanöver gemacht oder über mich ergehen lassen müssen. Ich habe die meiste Zeit niemanden gesehen. Ich bin da so rumgekurvt.
Mir fährt einfach Vollgas hintereinander her.
Ja, so ungefähr. Und klar gibt es Leute, die sehr viel langsamer sind, die überrundest du dann irgendwann mal. Und es gibt ein paar Leute, die ein bisschen schneller sind als man selber. Die fahren dann vielleicht vorne mal so halb, so anderthalb Kurven aus der Sichtweite raus. Aber es war wirklich so ereignislos, wie ich das noch niemals beim Kartrennen erlebt habe.
Weißt du,
genau,
was mich das erinnert?
Ja?
Das erinnert mich an diese, das hatten wir in unserer Jugend, diese elektrischen Bahnen mit diesen Autos. Mir fehlt jetzt das Wort.
Karrierebahn,
genau. Daran erinnert mich das.
Ja, ich weiß nicht, Carrera-Bahn hat ja noch ein gewisses Können. Also wenn du da Vollgas in die Kurve bretterst,
genau, bist
du das Auto ja einfach durch den Raum.
Genau.
Genau, aber das heißt, wenn du da effizient schnell sein willst, musst du ja schon irgendwie musst du so ein gewisses Gefühl für dieses Ding entwickeln.
Ja, obwohl das schon auch total simpel dann ist. Also du lässt halt immer kurz vor der Kurve ein bisschen den Druck aus der Hand und dann gibst du wieder Vollgas.
Ja, vielleicht war das auch der Punkt, ich glaube, diese E-Karts, was die können, was ganz cool ist, bei einer Benzinkartbahn ist es ja so, wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann gehen entweder so gelbe Lampen in der Halle an oder Leute schwenken gelbe Fahnen, was dann im Wesentlichen so für dich bedeutet, als Fahrer, der jetzt nicht in den Unfall verwickelt ist, du sollst jetzt vorsichtig und langsam fahren, es wird nicht mehr überholt und du musst jetzt damit rechnen, dass hinter jeder nächsten Kurve könnte irgendwie Wrackteile und halbtote Menschen liegen. Also keine Ahnung, halt Kram halt irgendwie auf der Bahn sein, in den du nicht reinrasen sollst. Und deshalb musst du dann langsam fahren. Und das ist bei der E-Kartbahn ganz lustig gelöst. Die Dinger sind offensichtlich alle über Funk mit dem zentralen Computer verbunden. Und wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann geht dein Kart einfach aus. Und dann stehst du. Und das bedeutet natürlich auch, dass keine Unsportlichkeiten passieren können währenddessen. Also es gibt jetzt nicht irgendwo den einen Idioten, der sich nicht an diese gelbe Fahne hält und dich dann überholt. Und dann hast du den vor dir, obwohl der das unrechtmäßig sozusagen errungen hat und von den Offiziellen hat es niemand gemerkt, um ihn dafür zu bestrafen und du musst dich dann mit der Scheiße rumplagen. Alles schon passiert, nervt wie Sau. Und das passiert da einfach nicht, weil da bleiben einfach alle gleichzeitig stehen und dann räumen die den Unfall weg und dann fahren die halt einfach alle gleichzeitig wieder los. Und das finde ich ganz nett. Und wie gesagt, dass es so ruhig ist, aber es war halt einfach sau langweilig. Vielleicht auch, weil sie die Leistung von den Dingern irgendwie auch drosseln können. Das merkt man am Anfang, wenn du losfährst, haben sie irgendwie auch erklärt, haben sie irgendwie gesagt, die erste Kurve, wenn man euch da alle Vollgas reinfahren lassen, gibt's ja immer einen riesigen Knoten und einen riesigen Crash. Also geben wir euch am Anfang erstmal nur irgendwie halbe Leistung oder so und wenn ihr alle durch die erste Kurve durch seid, dann drehen die Karts weiter auf und dann bleibt's schnell. Und ich glaube, dass sie die wahrscheinlich nicht voll aufdrehen, sondern dass die irgendwie bei so Otto-Normalverbraucher, der vorbeikommt und einfach mal so, ohne dass sie ihn kennen, die Bahn mietet, machen sie wahrscheinlich irgendwie, ist jetzt mein Gefühl, 80% oder was die Dinger können oder 75. Und dass die nach oben noch Luft haben und das Gefühl nehme ich daher, dass ich, glaube ich, während des gesamten Rennens zweimal meine Bremse gebraucht habe. Die allermeisten anderen Kurven lassen sich mit einmal kurz Gas lupfen durchfahren. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem Leute hinkriegen, sich zu drehen.
Und die rekuperieren die dann? Also bremsen die wirklich oder rollt es nur raus?
Das kann ich dir gar nicht mal so sagen. Die bremsen ein kleines bisschen, aber ich könnte jetzt vom Gefühl her nicht sagen, ob das Bremse oder einfach nur Wegbleiben der Motorleistung ist. So richtig doll langsamer werden tun sie nicht. Also eher würde ich sagen, rekuperieren sie nicht. Sie verhalten sich vom Gefühl her schon sehr nah an dem Benzinkart, nur dass sie halt keinen Lärm machen.
Okay.
Aber ich glaube, man müsste ihnen einfach mehr Power geben, sodass Leute mehr fahrerisches Können auch auf der Bremse beweisen müssen. Dann würde wahrscheinlich die Spannung zurückkommen und so hast du das Gefühl, jeder kann einfach fast mit Vollgas durchbrettern und da muss halt nichts können. Du musst halt einfach nur die körperliche Ausdauer aufbringen und halbwegs eine Ideallinie finden können.
Ja, aber ich finde, dieses dreckige, laute, stinkende, das gehört doch auch irgendwie dazu. Man will sich doch in so einen Ausnahmezustand fühlen, in so eine Anspannung und dieses... Ja, auch dieses Gefühl, dass ich beherrsche dieses Monster, ohne den Lärm ist es, also ich stelle mir das unfassbar öde vor. Aber gut, du beschreibst es ja auch genauso, ja.
Ja, aber, also ich glaube nicht, dass das ist, was ich daran suche, sondern wenn ich schnell Fahrzeuge bewege, dann suche ich Grenzbereich von Haftung in Kurven. Und die Frage, wie schnell kann ich durch diese Kurve durch, wie viel muss ich bremsen, wo muss der Bremspunkt hin und mich dann dabei Runde für Runde auch mal zu vertun und irgendwo quer zu stehen und zu merken, shit, hier hast du jetzt 2 Sekunden liegen lassen, so eine Kacke, warum kannst du nicht an der richtigen Stelle bremsen? Und dann eben zu merken, der vor mir ist irgendwie pro Runde 2 Sekunden langsamer, er hat noch 10 Sekunden Vorsprung, in 5 Runden habe ich ihn. Und dann ist die Frage, wie komme ich dran vorbei? Und das ist das, was für mich Kartfahren ausmacht. Wenn aber das so eingestellt ist, dass man nicht in diese Extrembereiche kommt und demzufolge ist zu keinen Positionskämpfen in Nenzebett im Ausmaß kommt. Und es ist nicht nur mir so gegangen. Ich habe mich nachher mit den Leuten, mit denen wir das Rennen gefahren haben, unterhalten und die haben alle gesagt, es war das Ödeste. Sie wissen auch nicht, was da los war. Aber wir fühlten uns alle so, dass wir sagen, das war total langweilig. Warum war das so? Und von den meisten, die meisten Leute waren 1, 2, 5, 20, 100 Mal Kartfahren von denen und haben das mehr oder weniger übereinstimmend so gesagt. Das war eigenartig. Das ist ganz seltsam. Und ich wollte das mögen. Ich habe mich total gefreut, dass es nicht stinkt und dass es nicht laut ist. Aber irgendwas anderes war da faul.
Ja, aber wenn sie nicht voll aufdrehen, also wenn du dein Kart nicht in die Grenzbereiche bringen kannst, kannst du halt auch nicht durch Können oder durch Übung oder Wiederholung oder sonst irgendwas besser sein als dein Vordermann.
Genau, weil du stehst halt einfach immer voll drauf und dann gibt's halt so 2 Kurven, wo du mal das Gas lupfst und dir überlegst, wo du das machst und wie hart du einlenkst und ob du deine Linie vielleicht noch irgendwie anpassen kannst, aber im Wesentlichen bolzt du einfach nur durch.
Schade. Gut, E-Kart fahren vielleicht nicht geil, aber vielleicht auch einfach nur nicht geil, weil es eben noch nicht freigegeben wird.
Vielleicht müssen auch die Reifen. Ein Unfall ist passiert, das habe ich noch nie erlebt beim Kartfahren, da ist ein Unfall passiert, da hat sich einer gedreht. Und dann ist ihm jemand anders vorne reingefahren und es muss den so rumgewirbelt haben. Ich habe den Unfall selbst nicht gesehen. Ich kam da nur angefahren in dem Augenblick, wo dann die Karts auch ausgeschaltet wurden, segelte ich gerade so drauf zu und habe noch gebremst, damit ich dem anderen da nicht hinten drauf war. Und dann stand der verkehrt rum auf der Straße und der war so wirr im Kopf in dem Augenblick, dass er seinen Helm abgenommen hat und den weggeworfen hat.
Was für ein Idiot.
Hab den dann, ich würde den nicht als Idiot beschimpfen. Ich glaube, der war einfach irgendwie, das war so ein wirklich ganz körperlicher Verwirrungszustand, dass der in dem Augenblick nicht mehr Herr dessen war, was er da macht. Und dann kamen die Streckenposten auf ihn zu und haben irgendwie mit ihm geredet, wieso er den Helm abgenommen hat und dass er den zu jeder Zeit aufbehalten haben muss und so. Und dann haben sie ihn weggeschubst und du hast aber weggeschoben an den Rand, um mit ihm zu reden und das Rennen wieder freizugeben. Und haben...
Ich hab das Gefühl, sie haben mich doch wie ein Idiot
behandelt. Naja, vielleicht haben sie das, aber du hast gesehen an der Reaktion, wie er auf die Ansprache reagiert, dass der nicht mehr so, der war nicht mehr ganz klar, wie so ein Boxer, der angezählt ist irgendwie so. Und eine halbe Runde später haben sie den dann auch aus dem Verkehr gezogen, dummerweise an einer Stelle am Ende der Zielgeraden, wo du echt schnell bist. Und die haben dann so einen Notausknopf an diesen E-Karts und da drücken sie dann drauf und dann reagiert das nicht mehr. Dann kann der nicht mehr, wenn der aufs Gas tritt, kann nicht mehr versehentlich davonfahren quasi. Der Effekt ist aber auch, wenn sie auf diesen Notausknopf drücken, ist, dass das Kart seine Beleuchtung auch ausmacht. Und der stand am Ende der Zielgeraden am Eingang zur Boxengasse, aber noch auf der Rennstrecke, stand dieses Fahrzeug und irgendeiner von den Streckenposten stand daneben und hat auf diesen Fahrer eingeredet, wahrscheinlich um ihm klarzumachen, dass er nicht mehr weiterfahren darf, weil er wirr in der Rübe ist. Und während sie das diskutieren, stehen sie aber halt auf der Rennstrecke und es ist offensichtlich freigegeben, mein Kart fährt die volle Geschwindigkeit und ich komme da um die Ecke gesegelt, also es ist so eine S-Kurve am Ende der, also so ein Rechts-Links-Schlenker quasi, den du mit Vollgas durchfahren kannst am Ende der Start-Zielgeraden. Und ich habe den halt überhaupt nicht gesehen, weil du nimmst es halt so wahr, alle Karts, die hier rumfahren, haben zwei rote Rückleuchten und wenn ich nicht irgendwo zwei rote Rückleuchten sehe, dann ist es wohl ein Stück Bande oder sowas, weil dann ist es kein Kart. Und da stand halt eins ohne die eingeschalteten Rückleuchten. Ich wäre um ein Haar, wäre ich entweder über diesen Streckenposten drüber oder in das stehende Kart rein. Und dann wäre ich wahrscheinlich der Benommene gewesen.
Auf so ein aber stehendes Ding drauf, das ist schon fies.
Das ist schon hart, ja. Zum Glück bin ich da noch ganz knapp vorbeigekommen, weil ich es im letzten Augenblick noch gesehen habe.
Und dann aber keine Hupe.
Genau, dann keine Hupe und irgendwie auch nicht geistesgegenwärtig genug, irgendwelche Schimpfwörter von mir zu geben, sondern einfach nur weiterfahren und zu tun, als wäre nichts gewesen. Ja, aber das hatte ich noch nie erlebt, dass bei einem Kartrennen jemand nach einem Unfall so Anzeichen von geistigen Aussetzern zeigt. Also den musst du wirklich hart getroffen haben, das hatte ich noch nie gesehen.
Ein Kartrennen mit einem etwas anderen Einfluss habe ich mal erlebt. Da waren wir es war ja der Junggesellenabschied meines Bruders, waren wir Matschkart fahren draußen. Und das war im Sommer. Ja, war im Sommer. Und der hat halt die Bahn vorher noch so ein bisschen nass gemacht. Und da ist halt wirklich die Scheiße richtig rumgeflogen. Und du bist halt nur gerutscht. Also du konntest, also Vollgas konntest du nie richtig fahren, weil es halt die ganze Zeit irgendwie schwimmig und am Rotieren und am Rühren und so war. Das war auch cool. Also das hat echt Spaß gemacht.
Und danach sieht man dann aus wie Sau und kann seine Sachen in die Wäsche hauen?
Du kriegst dann ein Rennoverall von denen.
Okay, und ist der dicht? Also hast du das Gefühl, du kannst danach den Overall ausziehen und irgendwo in ein Restaurant gehen oder steckt der direkt dann irgendwie am Hals und sonst wo überall?
Nö, also ich hatte jetzt nicht groß den, also kann mich nicht erinnern, das ist jetzt auch 10 Jahre her oder was. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es da groß matschig war oder so an mir.
Okay. Also und sieht man nach einer Weile noch was? Weil ich
glaub, die Bahn war
so, ja, so im Helm.
Die Bahn war nicht komplett gewässert und so. Die war halt so ein bisschen feuchte Erde drauf. Also war jetzt nicht, dass da die Brocken in Großteilen rumflogen. Es war halt alles so ein bisschen rutschig. Wir haben uns auch ja, dauernd
man gedreht. Hat das dann aber nicht auf dem Visier hängen vom Helm so und sieht nichts mehr.
Nicht,
so.
Dass ich mich erinnern kann.
Okay.
Ich finde das mal raus, ob es das noch gibt. Können wir einen Betriebsausflug hinmachen.
Das klingt ja, total lustig.
E-Kart und dann Matschkart fahren.
Aber beim normalen Kartfahren ist ja, wenn du driftest, das passiert zwar dauernd, aber eigentlich ist das ja scheiße, weil da lässt du ja Zeit ohne Ende liegen.
Ja.
Naja. Gut. Noch mehr Autothemen.
Haben wir noch mehr Autothemen?
Wie freust du dich? Ist überhaupt noch da?
Ich bin da, aber ich zugegebenermaßen schon semi-komatös.
Möchtest du dich verabschieden oder möchtest du noch hören, wie es mir jetzt geht mit meinem Führerschein zurück?
Was mit deinem Führerschein?
Ich hatte doch keinen Führerschein für 4 Wochen oder einen Monat, weil ich im Mai oder im April mal mit 122 in eine Baustelle rein und da war 80 und da stand ein Blitzer.
Oh nein.
Ja, und dann bin ich halt vier Wochen zu Fuß oder mit dem Bus zur Arbeit gefahren, beziehungsweise sein Arbeitskollege hat mich mitgenommen. Also die ersten 3 Wochen war wirklich so, ja, ist so, halte ich aus, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber so die letzte Woche ist es mir dann wirklich echt auf die Nerven gegangen, dass man nicht mal so, ich habe draußen in der noch zu bauenden Bar ein paar Sachen rumgewerkelt und so, jetzt könnte ich mal kurz im Baumarkt fahren und nochmal gucken, ob es das gibt oder wie man sowas lösen kann und so. Ja, dann kann ich aber nicht allein in den Baumarkt fahren. Das heißt, wir fahren zu dritt in den Baumarkt. Und nicht alle sind so begeistert, wenn man da irgendwie sich eine Stunde lang über Bodenbeläge auslässt und da besprechen möchte. Und ja, das ist dann halt nicht so. Und von daher bin ich jetzt doch sehr froh, dass ich endlich wieder mobil unterwegs sein kann mit meinem eigenen Führerschein in einem Auto. Und ja.
Wie ist das denn vom Verfahren her? Also wie läuft denn das ab? Wo gibt man seinen Führerschein ab oder schickt man den irgendwo hin und wie kriegt man den wieder und wie ist es dann genau an dem Tag? Oder erzähl mal.
Ja, genau. Also ich habe ihn am 1. September, das war ein Sonntag, 2. September habe ich ihn losgeschickt. Für Einschreiben war mir doch wichtiger. Die an der Post meinte so, ah, oh, ist ein Führerschein. Ich so, ja. Oh, das sind Sie, der Dritte hier. In was für einem Ghetto wohnen wir denn hier?
Ja, sie wohnt auf dem Land. Die Leute kommen von der Kneipe nicht nach Hause ohne Auto. Da passiert das öfter.
Nee, Speeding. Die blitzen hier im Moment sehr aggressiv. Auch gerade diese Baustellen, die mich auch erwischt haben. Jedenfalls schickst du ihn weg und dann kriegst du irgendwie ein paar Tage später einen Brief hier. Dann haben wir es erhalten. Irgendwie 3. September haben wir es erhalten. Das heißt, ab 3. September gilt es und ich erhalte es rechtzeitig zurück und mit Ablauf des 2. Oktobers dürfte ich dann wieder fahren. Und dann kam es irgendwie 2-3 Tage früher nochmal mit der Ermahnung, du darfst erst mit Ablauf des 2. Oktobers, also 3. Oktober Feiertag, dürfte ich das erste Mal wieder selbst fahren. Und da stand eben nochmal drin irgendwie, und wenn du dich nicht dran hältst, das gibt Gefängnis und Strafe und das und das und das und ja.
Aber das heißt, du hast ihn losgeschickt und in dem Augenblick, wo du ihn in den Briefkasten geworfen hast, hast du ihn zwar nicht mehr physisch an dir, aber er wäre noch gültig gewesen. Jetzt wärst du nur dafür bestraft worden unter Umständen, dass du ihn nicht dabei hast. Weil in Kraft treten tut es erst, wenn die irgendwie ihren Eingangsstempel gemacht haben.
Ja.
Okay.
Oder ich glaube, einen Tag nach dem Abschicken oder so. Deswegen, ich habe es halt Montag verschickt, dann war es Dienstag bei denen und dann, ja. Ich wollte es nicht irgendwie an dem Wochenende. Nee, an dem Wochenende brauchte ich den noch, weil ich da zum Christoph gefahren bin, da haben wir Cocktails gemacht. Im Kindergarten.
Also es ist tatsächlich aber nicht so, dass man irgendwie zu seiner örtlichen Polizeiwache geht und denen das in die Hand drückt und das dann da wiederholt oder so.
Doch, das kann man machen.
Echt?
Echt?
Okay. Ja, das hat nämlich, parallel zum Stefan hat nämlich ein guter Freund von mir hier in Sulzbach auch seinen Führerschein abgegeben.
Was du für Leute kennst.
Ja, aber wirklich ganz parallel. Und also gleich einen Monat, auch wegen zu schnell fahren. Und der hat den hier ein paar Orte weiter nach Obernburg gebracht, zur Polizei. Und das war erstmal gar nicht so einfach, weil er dachte erst, der muss den zur Zulassungsstelle bringen. Und die haben aber gleich gesagt, nee, das macht die Polizei, die und die, zu dem und dem Revier dann. Und dann muss er dann nach Obernburg fahren. Ist nicht so wahnsinnig nah. Also ist jetzt nicht, ja. Und dann ist er dahin und hat den dann abgegeben. Und dann kriegt er einen Brief, wann er ihn wiederholen darf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir war, weil da vorhin das, ich habe das nicht gehört, was ihr gesagt habt. Da hat bei mir die Verbindung ausgesetzt. Der durfte den, ich glaube, es war ein bisschen komisch, am 1.10. Abholen und darf ihn aber dann nicht gleich benutzen, sondern erst ab dem, ich glaube, 4.10. Mitternacht oder sowas durfte er ihn dann benutzen.
Okay.
Ja, das deckt sich mit dem, was Stefan erzählt hat, oder?
Ah, okay.
Ja, das ist ähnlich. Also ich durfte ihn oder habe ihn halt zugeschickt bekommen früher und dann stand aber auch drin, ab wann ich ihn wieder nutzen darf.
Ja, okay. Und auch ab Mitternacht dann wahrscheinlich, gell? Ja.
Mit Ablauf des und so.
Ja. Sehr gut. Hurra!
Hurra, alle haben den Führerschein wieder.
Ja, was ein Glück.
Aber also die haben sich erst so ein bisschen gesträubt. Also das war
wohl.
Wollten
die gar nicht?
Ja, genau. Die wollten, also es war irgendwie so, das ist so nicht vorgesehen, dass man das zur Polizei bringt, aber man kann es machen.
Gut. So. Mit diesem vergnüglichen Thema.
Tja.
Sind wir.
Ende gut, alles gut, kann man da nur sagen.
Sind wir am Ende. Bob, möchtest du eine Abmoderation machen?
Ach, eigentlich nicht, aber
Einer muss.
Okay, ich dachte, Christoph sagt jetzt einfach irgendwas mit Vorhängen, aber wir können das auch so
sagen. Ich kann auch was zum Besten geben. Pass auf.
Kannst, ja.
Oh.
Ha, sehr schön. Da muss ich nicht mehr hinzufügen.
Ich wünsche mir, dieser Laden ist am Ende.
Bitte. Ja, genau, stimmt. Was? Das wäre super, ja.
Von
Pele Caster, was er auch gespielt hat, als die Pinke Bar zugemacht wurde.
Aha.
Muss ich immer dran denken, wenn ich höre ihn manchmal und dann immer, wenn er das Lied spielt, muss ich daran denken, wie die Pinke Bar
zugemacht wurde.
Gerissen wurde.
Ja, genau. Ja, da also schließt sich der Kreis. Ich höre nämlich Pele immer im Auto.
Ja. Ah.
Mit Führerschein, hoffen wir.
Mit Führerschein.
Sehr gut.
Okay,
also, Bob schmeißt dieser Laden, uns. Ob dieser Laden am Ende ist oder ob es nächste Woche mit der 601 weitergeht, erfahrt ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Für den Augenblick danken wir fürs Zuhören. Das war die 600, die große 600er Gala, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt. Der Applaus wird möglicherweise nochmal zu hören sein, vielleicht auch nicht. Und wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.